Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein Podcast zweier alter Freunde, der leider überhaupt nichts für Kinder ist. Und deshalb gehe ich jetzt ins Bett und wünsche euch noch viel Spaß beim Zuhören.
Ja, da hat sie vollkommen recht, unsere kleine Ansagerin heute Abend, die wunderbare Charlotte. Das ist nichts für kleine Kinder hier, deswegen ab ins Bettchen und ich hoffe, uns hören auch keine Minderjährigen zu hier bei diesen grausamen Geschichten, die wir erzählen. Das charmante Intro, das stammt von der Tochter unseres heutigen Gastes. Jemand, der Daniel schon mal vertreten hat. Jemand, der generell auch hier im Podcast schon ein, zwei Mal zu Gast war. Daniel auch schon auf der Bühne vertreten hat natürlich. Unser großartiger Sauerland-Korrespondent Steffen. Steffen, wie geht's dir?
Bonsoir. Ja, wie Jesus an Ostersonntag. Zack, da ist er wieder. Ja, geht mir gut. Also die ganze... Ich habe die Woche so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, immer wenn du mich fragst, ob ich irgendwie am Start bin, habe ich immer das Gefühl, dass ich vorher kränkel. Vielleicht sagt mein Körper mir einfach so, ich zeig dir mal, dass du das gar nicht, also mach was anderes, sagt mein Körper mir. Aber das ist natürlich Quatsch, ich bin gerne hier, ich freue mich und ja, die Kurze hat sich auch gefreut und hatte dann irgendwann heute Nachmittag gesagt so, hey, Papa, kann ich da auch was sagen? Und gesagt, ja, da kriegen wir irgendwie hin, aber... Die schläft jetzt, hoffentlich.
Das hat sie sehr gut gemacht und da hat sie auch direkt quasi eine gute Warnung ausgesprochen und es ist eine gute Überleitung zum heutigen Thema, denn Kinder haben da auch mit unserem heutigen Fall was zu tun. Also wir haben da quasi eine gute Brücke geschlagen, ja.
Ja, ja, ach, Kinder, ja. Ich hoffe, sie haben nicht so eine ganz tragende Rolle.
Sie haben eine sehr tragende, wenn auch sehr passive Rolle. Es sind nämlich leider die Opfer, aber naja. Wir können ja erst über was Lockeres reden, einfach mal gemütlich reinkommen, bevor wir uns den Grausamkeiten des True Crime stellen. Hast du irgendwelche, weiß ich, witzigen Themen oder Begebenheiten, die du mit uns teilen möchtest? Ansonsten hätte ich auf jeden Fall einen Talking Point.
Dann schieß mal los.
Ja, und zwar war ich die Tage in Köln, in so einem Spot, die Ehrenstraße. Leute, die in Köln wohnen oder Köln kennen, die kennen das. Das ist so eine kleine Straße, wo so viele sehr Social-Media-taugliche Läden sind. Also alles so kleine Hype-Spots und so, wo man halt wunderbar kleine Filmchen und Reels für Instagram oder so machen kann und wo auch dementsprechend sehr Social-Media-affine Leute rumlaufen. Und ich habe mir da in einem Laden was zu trinken geholt, weil das tatsächlich ganz geil ist.
Das dann tatsächlich so Cafés oder sowas?
Auch, ja. Ja, da gibt es so einen Keksladen, Cookie Couture, der macht so relativ geile Cookies eben so, wie gesagt. Und ich stand vor so einem Bagelladen, der auch geile Getränke eben anbietet und man muss da relativ lange warten, wenn man was bestellt hat. Und neben mir standen so zwei Mädels, so junge Damen, die offensichtlich auch irgendwie so sehr, sehr stylisch waren, vielleicht so in die Richtung so Mikro-Influencer gegangen sind, ich weiß es nicht, kannte sie nicht, aber die haben sich so, hatten so einen Habitus, so Influencer-Habitus und da habe ich mich zum ersten Mal seit langer Zeit mal so richtig alt gefühlt,
Du wurdest gesiezt.
Nee. Es ging so ums Dating. Also die haben so über das Dating gesprochen. Und ich bin so froh gewesen, dass ich nicht jung bin und in dieser Generation date, weil da einfach offensichtlich Dinge eine tragende Rolle spielen, über die ich niemals nachgedacht habe. Also es war so, dass eine der beiden Damen sich darüber echauffiert hat, dass ein junger Mann sie angeschrieben hat bei Instagram und sie meinte dann zu ihrer Freundin, ja, was soll das, dass der mich einfach anschreibt? Schreib mich nicht an, wenn du nicht mindestens 3.000 Follower hast. Und ich dachte mir so, wow, das ist ein sehr cooles Kriterium für die Partnerwahl. 3.000 Follower. Suchst du einen Werbepartner oder suchst du einen richtigen Partner? So, was ist los? Ich bin so froh, dass ich zu alt bin für die Scheiße.
Ja, mich macht das ja echt immer so ein bisschen fix und fertig. Und mir geht es genauso. Ich bin total froh, dass wir nicht in diesen Zeiten groß geworden sind. Ich weiß gar nicht, wie die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen, die aber da jetzt mittendrin sind, wie die das Ganze halt empfinden. Also ist das einfach normal für die und die hinterfragen das gar nicht oder geht denen das halt auch manchmal auf den Keks?
Ich glaube, die kennen nichts anderes, deswegen hinterfragen die das nicht. Das ist einfach das, was die kennen, wo die reingeboren sind. Ne? Ich meine, Social Media ist ja schon relativ lange einfach ein sehr, sehr prägendes Element der Gesellschaft. Ich glaube, der Aufstieg von von Instagram, der begann, glaube ich, so 2012 ungefähr. Das ist ja schon noch einige Zeit.
Echt so früh?
Und
ja, das ist ja, deutlich.
Also ich glaube, so richtig, richtig fett ist das so seit 2014, 15 ungefähr.
Okay, ich hätte das sogar noch später gedacht, aber vielleicht kommt dem. Ich sag ja, im Sauerland dauern kommen Sachen ja immer ein bisschen später an, ne? Vielleicht.
Plattform selber gibt es ja übrigens, gibt es ja schon richtig lange. Die war ja ursprünglich mal dafür gedacht, dass so Künstler und Fotografen untereinander ihre Werke teilen können, ohne dass man halt viel Arbeit hat, ne? Also dass man sich miteinander vernetzen kann und einfach irgendwie ja, seine Werke hochladen und zeigen kann, ohne dass man jetzt irgendwie eine Ausstellung starten müsste oder so.
Hat ja auf eine gewisse Art und Weise auch geklappt.
Hat irgendwie geklappt, nur ist jetzt halt eher so Tool der Selbstvermarktung.
Ja, ja, natürlich.
Ich bin ja auch ein großer Freund von Trash-TV, ne? Ich hab jetzt die Woche noch so eine Trash-TV-Sendung geguckt und mir ist aufgefallen, so ganz viele von diesen Super-Influencer-Trash-TV-Persönlichkeiten, die sind einfach so unglaublich, also nicht alle, aber viele so unglaublich verlorene und kaputte Persönlichkeiten, die wirklich nur davon leben, sich irgendwie selbst zu vermarkten, aber auch nur so eine Illusion von sich selbst zu vermarkten, weil die gar nicht so sicher und in sich ruhend sind, wie sie sich vermarkten, weil die im tiefsten Kern ganz oft so super unsichere Kinder sind. Und ich finde es teilweise auch echt gefährlich, dass solche Menschen dann echt eine krasse Reichweite haben und auch eine gewisse Macht. Weißt du, Reichweite ist auch Macht und im Sinne von, du bestimmst auch Meinungen, ne? Du bist Vorbild für Menschen. Und dass das alles so unreflektiert ist heutzutage, das macht mir Sorgen. Aber das ist eher ein Stockbrot-Thema als ein True-Crime-Thema. Das ist mir nur einfach so spontan eingefallen. Und wir hatten das Thema ja schon mal, du als Vater, du hast ja auch schon häufiger geäußert, dass du da, dass dir auch so ein bisschen Angst und Bange wird, wenn du so an die Social Media Zukunft deiner Tochter denkst.
Ja, definitiv.
Also nicht, dass die dann da irgendwie.
Ja, ich mache mir enorme Sorgen, dass sie nicht genug Follower hat.
Die hat die Brötchen zu verdienen in 2 Jahren, verdammte Scheiße.
Das Ding ist halt wirklich, meine Tochter hat ja also so ein altes Handy von mir, aber hat halt keine SIM-Karte und hat auch keinen Zugang zu irgendeiner Art von Social Media. Sie guckt aber gerne so. Weiß nicht, so YouTube-Sachen im Moment sind halt so Schminkfrauen ganz angesagt, die ja halt so Schminkvideos machen. Genauer kann ich das nicht beschreiben. Und es ist tatsächlich ein Spiel von ihr, dass sie so tut, als ob sie quasi YouTuberin wäre. Und dann rennt sie mit dem Video rum und das ist total interessant, weil sie auch den Sprech übernimmt, den diese Frauen ja, dann eben ja, auch haben. Ja, so, ja. Ne? Und auch diese ganzen Floskeln mit nach dem Motto hier, und wenn es dir gefallen hat, dann lass ein Like da und abonniere den Kanal und lade. Und ich höre das manchmal aus dem Kinderzimmer heraus, wenn sie da das quasi spielt und denke, Gott, ey, was ist los mit, ja, mit wem ist eigentlich was los? Das ist ja die Frage. Aber ich meine, sie können ja nichts dafür. Ne? Das ist
ja, das ist auch klar, dass.
Ja, die werden damit groß, ne? Und wem will man da den Vorwurf machen, ne?
Es ist ja auch klar, dass das für die einfach so eine Vorbildfunktion, auch ein legitimer Berufswunsch ist. Ich meine, wir sind rumgelaufen mit so Polizeimütze oder mit so einem Feuerwehrschlauch und haben irgendwas gespielt und die spielen halt Influencer, weil das halt eine Sache ist, die auf deren Leben einfach auch realen Einfluss hat, ne?
Ja. Wir schweifen hart ab, aber kannst du dich daran erinnern, seid ihr vielleicht mit der Schule damals mal im Berufsinformationszentrum gewesen und hast du da auch so einen geilen Computertest gemacht, wo du ein paar Fragen beantworten musstest und am Ende hat dir der gesagt, welchen Beruf du quasi machen sollst oder gut geeignet wärst. Habt ihr sowas mal gemacht?
Ja, tatsächlich.
Ja, kannst du dich an deine Berufe erinnern?
Ja, die waren, das waren zwei Berufe, die tatsächlich relativ gegensätzlich sind. Ja.
Absolut, bei mir nämlich auch.
Also was war es bei dir?
Ja, ich kriege die Reihenfolge nicht mehr hintereinander, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es war Gärtner, Gerüstbauer oder Polizist.
Interessant, weil bei mir war es Polizist und Waldarbeiter. So Forstarbeiter, weil ich halt angegeben habe, können wir auch vorstellen, in der Natur zu arbeiten.
Ja, ja, ne? Bums, zack, Gärtner oder Förster. Förster, das ist so. Ja, wahrscheinlich war das auch scheißegal, was man da geantwortet hat, weil da wird kein besonders großes Computergenie oder irgendein krasser Algorithmus hintergesteckt haben, weil wir reden über, wann war das, keine Ahnung, 1997, 1998 oder irgendwie sowas. Ja, Nichts von den dreien ist es geworden, aber direkt mal Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Haut mal raus, was das Berufsinformationszentrum bei euch so vorgeschlagen hat.
Ja. Das Berufsinformationszentrum. Ich weiß noch, da sind wir hingefahren mit dem Bus. Das hat so eine gute 20 Minuten gedauert, glaube ich, eine halbe Stunde. Und mein Kumpel und ich, wir haben uns richtig badass gefühlt, weil wir so auf der letzten Bank im Bus so eine Packung edle Tropfen gefressen haben.
Ja. Widerlich, edle Tropfen in Nuss.
Genau. Und dann ab ins Berufsinformationszentrum, ja.
Ja, also, das sind so Episoden, wo ich manchmal wünschte, dass ich die gerne nochmal irgendwie sehen könnte. Also wo ich wünschte, ich würde mich selber gerne mal in diesen Situationen sehen, so wie war ich da? Ne? Natürlich geht das nicht so, aber in meiner Erinnerung war das auch so, wir wurden mit dem Bus dahin gekarrt. Jeder wurde dann irgendwie vor so einen Computer gesetzt und dann bist du da rausgegangen und hattest deine drei Berufe und konntest dir überlegen, wo die Reise hingehen soll.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, kannst du dich übrigens noch ganz kurz haben, fällt mir gerade noch ein, als sich so Internet durchsetzte und mein erstes Social-Media-Erlebnis war, glaube ich, U-Boot.com. Kennst du das noch?
Das sagt mir gar nichts.
Nicht? Krass, das war so ein Ding. Also das war im Grunde genommen, war das wirklich nur wie so eine digitale Pinnwand. Ne? Aber selbst da konnte man irgendwie schon, glaube ich, ein Foto hochladen oder so. Und irgendwie mehrere Fotos konntest du aber nur hochladen, wenn du natürlich irgendwie Geld bezahlt hast. Und das war wie so eine, ja, ich weiß noch nicht, ob man da Leuten auf die Pinnwand was draufschreiben konnte. Ich meine schon. Ja, aber ne, und da schließt sich halt der Kreis, wo ich sage, wir haben sowas ja dann, als das dann aufkam, auch genutzt. So, und ich glaube, wenn wir als Kinder die gleichen, ne, das, also das, ne, werden wir die gleichen Möglichkeiten gehabt hätten wie die Kinder und Jugendlichen heute, dann wir würden das genauso nutzen.
Safe. Und wir hätten es natürlich auch cool gefunden. Also hätte man mir als Kind oder als Jugendlicher gesagt, dass es mal irgendwann diese Möglichkeiten gibt, hätte ich das total gut gefunden. Ich bin aber rückblickend total froh, dass wir so groß geworden sind, wie wir groß geworden sind. Also ich bin froh, dass es von mir nicht seit frühester Kindheit und in allen möglichen Lebenslagen und auch peinlichen Lebenslagen irgendwelche Fotos oder Filmchen gibt. Ich bin froh, dass es keine, weiß ich nicht, Sauf-Reels von mir gibt oder irgendwelche, was weiß ich, was Sachen, dass meine Sturm- und Drangzeit weitestgehend undokumentiert geblieben ist. Das macht mich sehr, sehr, sehr froh.
Ja, ist bei mir definitiv auch so und das ist auch gut so. Ich meine, wie ätzend wäre das, ne? Wenn du ständig irgendwie Gefahr gelaufen wärst, ne? du kannst ja jetzt nicht den, kannst dir mal nicht mal, weiß ich auch nicht, dat, die Wand lackieren. Also richtig einen reinstellen, weil du irgendwie Angst haben musst, dass am nächsten Morgen dann irgendwelche Videos oder Fotos oder Internet-Scheiße von dir gibt oder so. Ne?
So sieht's aus. Hast du, weiß ich nicht, am Wochenende einfach mal dir so richtig schön den Helm verbeult und irgendwer hat das gepostet. Ne? Das ist einfach nicht schön. So. Naja. Aber um jetzt mal den Bogen mal wieder hier zur eigentlichen Thematik zu schlagen, sprechen wir heute leider über zwei Menschen, denen diese Chance, sich auf Social Media mal irgendwann zu präsentieren, absolut geraubt wurde. Also zwei Menschen, die sich diese Frage niemals stellen können. Hätten wir uns da präsentiert? Wenn ja, wie sind wir froh, dass wir ohne aufgewachsen sind, weil deren Leben leider lange vor Implementierung von Social Media bereits ein Ende hatte. Das ist ein Fall, der in Amerika sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde und auch große Kontroversen ausgelöst hat. Ich habe den das erste Mal bin ich auf den aufmerksam geworden durch diese klassischen Sendungen so Anfang der 2000er, Autopsie und wie sie alle heißen, Medical Detectives. Und so ein Fall, der mir seitdem ab und zu mal wieder begegnet ist, aber wo ich das Gefühl habe, dass der so in Deutschland so ein bisschen unterrepräsentiert ist und zwar bekannt, aber nicht so bekannt und deswegen durchaus Zeit, den mal hier zu besprechen.
Gut, wir sind also in den USA der 1990er Jahre.
Wir sind in den USA der 1990er, genau, wir sind quasi im Mekka des True Crime, da wo viele, viele Geschichten produziert werden. Wir sind bei der Familie Routier, Dali Routier, die später, wie gesagt, sehr, sehr kontrovers gesehen wird in den Vereinigten Staaten, wurde 1970 in Pennsylvania geboren und wuchs ganz normal da in ihrer Familie auf. Mit 7 trennten sich die Eltern, da gab es dann so ein unregelmäßiges Sehen des Vaters, zu dem sie eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte, aber eben einen Umzug mit der Mutter, bei der sie geblieben ist. Und wir kennen das, Amerika ist ein unglaublich riesiges Land, also die Vereinigten Staaten sind ein unglaublich riesiges Land. Und die ist dann von Pennsylvania, was quasi so rechts oben ist, nach Texas gezogen, was so links unten ist, um es mal grob zu sagen. Also einmal quer durch den Staat quasi oder durch das Land quasi. Das sind dann natürlich auch ganz andere Dimensionen und Strecken als bei uns. Wenn hier einer von Baden-Württemberg nach, weiß ich nicht, Hessen zieht oder so, das ist irgendwie alles noch zu managen dann für so ein Vater-Kind-Wochenende, aber in Staaten, das ist natürlich mitunter schwierig.
Warum Texas? Klärt sich das noch?
Sie hat da einen neuen Mann kennengelernt, also die Mutter ist da in einer neuen Beziehung und ist dann für den dann dahin gezogen. Und so wächst dann Dali in Lubbock auf, das ist so eine Kleinstadt im Nordwesten von Texas. Und ja, aufgrund der Tatsache, dass der Stiefvater da relativ gut angesehen ist und auch so in, weiß ich nicht, 58. Generation da lebt, fasst sie relativ schnell auch Fuß da vor Ort. Ist so das typische American High School Girl, so ein blondes, hübsches Mädchen, das dann auch, wie gesagt, schnell Fuß fasst. Soll aber auch relativ früh schon lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und deswegen auch immer schon von relativ jungem Alter an irgendwelche Nebenjobs ausüben. Also das ist den Eltern wichtig, dass sie ja ein Verhältnis zu Geld entwickelt und auch selber welches ranschafft.
Das ja
Finde ich auch
grundsätzlich,
relativ wichtig.
ja, habe ich heute noch tatsächlich mit meiner Tochter darüber geredet, weil wir haben einen Jungen gesehen, der sich die Karre vollgepackt hat mit Zeitungen und meine Tochter nicht wusste, was macht er da. Und ich habe gesagt, ja, der trinkt Zeitungen aus. Das habe ich auch mal gemacht und ja.
Ja, ich auch, ja.
Ja. Und
Ja,
dann haben wir
aber
uns
das
überlegt,
ist
ob
auch.
die, ja, was verdienen die wohl heutzutage? Werden die nach Mindestlohn bezahlt?
Weiß ich nicht, das sind wahrscheinlich auch so Minijobber, ne? Dass die einfach so ein festes Gebiet haben, dass dann diese 560 € oder was oder wie viel auch immer das sind, abdecken und so.
Die habe ich aber früher bei Weitem nicht bekommen.
Ja, also die Siegender Zeitung in meinem Heimatdorf, die war irgendwie immer heiß begehrt, weil da war das dann immer so, wenn du die ausgetragen hast, dann waren das so etwas über 400 Mark. Aber das war fest in der Hand von so einer kurdischen Familie, da wurde das so von Geschwister zu Geschwister weitergegeben, da war kein dran kommen. Ja.
Na gut, okay, gut. Sie soll also ja, lernen, dass Geld erarbeitet werden muss.
Ja, genau. Wie gesagt, vollkommen gute und auch sinnvolle Geschichte. Also ich kann mich erinnern, mit 10 oder 11, da hat mein Vater mich dann auch mal auf eine Nachtschicht mitgenommen. Der hat ja so Fördertechnik gebaut, also so Industrieroboter, aber auch so Hochregallager und so ein Kram. Und dann war so eine Wartung von einem Hochregallager, von so einem Fördersystem. Dann habe ich mir da die Nacht um die Ohren geschlagen und er meinte halt so, pass auf, das hier kommt das Geld her, also wisse zu würdigen, wenn du irgendwas damit kaufst, so, ne? Naja, sie hilft in einem sizilianischen Restaurant aus, das ist sicherlich ein etwas angenehmerer Job, so ein bisschen kellnern und bisschen hier und da auch mal ein Trinkgeldchen bekommen. Und so lernt sie da mit 15 Jahren Darren Routier kennen. Der ist 2 Jahre älter, der geht auf die gleiche Schule, ist aber 2 Stufen über ihr, daher ihr noch nicht bekannt. Und die beiden, die fangen halt so eine kleine Liebesbeziehung an, die aber über die Highschool hinausgeht. Die verlieben sich Hals über Kopf und die heiraten schlussendlich auch.
Okay.
Einige Zeit später.
Aber zu dem
Also,
Zeitpunkt ist sie, als sie sich kennenlernen, ist sie 15.
genau, aber
Ja.
aus dieser Jugendbeziehung wird dann halt irgendwann auch eine Ehe.
Okay, das, also bleiben dann schon ein bisschen beieinander.
Die bleiben relativ lange zusammen, ja. Das ist auch wie soll ich sagen, von außen auch eine sehr, sehr coole Ehe. Also die ziehen in einen schönen Vorort. Darren macht sich selbstständig und der macht bestellt elektronische Geräte und Einzelteile für Computer her. Also zu der Zeit natürlich auch so, ja, eher Nischenprodukt, aber was, womit man auch ganz gut verdienen kann, wie wir ja auch neulich in dem Fall von Cinnamon Brown hatten, wo der Vater ja auch so IT-Unternehmer war, schon zu einer frühen Zeit, ne? Also da herrschte in dem Feld noch so eine Goldgräberstimmung, da konnte man auch noch sehr gut Geld damit verdienen. Und ja, das tut er auch. Also der verdient ordentlich und die können sich dann auch eine schöne Villa in einem netten Vorort von Houston, also der Hauptstadt von Texas, leisten. Also so obere Mittelschicht, sagen wir es mal so. Die haben sich dann, weiß ich nicht, sind auch gereist, haben sich auch, bevor sie das Haus gekauft haben, haben sie eine Yacht gekauft, eine kleine, wo sie öfter dann mal so Zeit auf der Yacht verbracht haben. Also die stehen auch auf, wie soll ich sagen, so prestigeträchtige Objekte. Also da werden gern mal teure Uhren, teurer Schmuck, teure Kleider gekauft. Dali gönnt sich relativ früh schon auch eine Brustvergrößerung, weil sie mit ihrer Oberweite unzufrieden ist. Und also die leben relativ gut.
Zumindest mal finanziell ziemlich sorgenfrei.
Zumindest finanziell, ja. 1988 kommt dann der erste Sohn zur Welt, Devon, und ein Jahr später Damon. Da wird dann auch innerhalb von kürzester Zeit kommen dann zwei Jungs, und ja, nach außen ist das natürlich dann eine absolute Traumfamilie. Ne? Die Firma läuft, man hat eine kleine Villa, man hat eine Yacht, man verdient offensichtlich ordentlich. Zwei gesunde Jungs werden geboren, gesunde Kinder. Einfach eine, auch nach außen, sehr, sehr liebevolle Familie. So aus diesen Highschool-Sweethearts ist halt so eine etablierte kleine Familie geworden, die offensichtlich gut im Leben steht und auch mit den Nachbarn gut klarkommt. Also so hilfsbereit ist und, wie soll ich sagen, in der Nachbarschaft einfach wohlgelitten. So, Dali ist so eine Mutter, die dann auch einfach mal spontan, weiß ich nicht, Limonade oder Kekse macht für die Nachbarskinder oder so, weißt du, so.
All-American Mom. Ja, so eine All-American. Ja, genau. Ja. Man kann es sich vorstellen, man hat direkt irgendwie so ein Bild vor Augen. Ja. Aber dann hat sie die Kinder aber auch sehr, sehr jung bekommen, ne? Also sagt, ich meine, ich habe natürlich überhaupt nichts mitgeschrieben, ich bin ja nicht Daniel. 1970 geboren und 88, 89 kamen direkt die Kinder. Ah ja, okay. Ja, gut, okay. Ja,
genau. Also der durchaus auch natürlich ein sehr, sehr junges Alter und auch, wo man dann natürlich so den Spagat auch erstmal schaffen muss, ne, so zwischen dem eigenen Aufwachsen, was ja noch nicht beendet ist, dann auch hin zur Mutterrolle und auch zur fest im Leben stehen. Und das ist ja auch mit einer gewissen Erwartungshaltung verbunden, gerade auch so vor 30, 40 Jahren nochmal anders als heute. Ne?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist ja statistisch auch belegt, dass vor einigen Jahrzehnten die Frauen auch deutlich jünger Kinder bekommen haben, als sie das heute tun, meine ich mal irgendwo gelesen zu haben. Da fällt mir ein, ich habe mal irgendwann ein Buch gelesen über, ich glaube, England im Mittelalter. Und da ging es um irgendwelche Feldzüge, irgendwelche Kriege, also über vor vielen, vielen hundert Jahren. Und es gab zwischendurch irgendwelche schottischen Heeresführer, die waren 14.
Ja, das ist sportliches Alter auf jeden Fall.
Ich gedacht habe, ja gut, die haben dann auch nicht lange gelebt, ne? Also so, da war wahrscheinlich dann mit Ende 20 Schluss. Aber fand ich interessant in dem Zusammenhang.
Ja gut, es gab auch irgendwelche Könige, die irgendwie 10 Monate alt sind oder so, ne?
Ja,
also,
ja. Ja gut, okay, aber bislang läuft das doch einwandfrei, da in Texas.
Ja, es läuft aber dann nicht auf Dauer einwandfrei. Die Nachbarn, die munkeln immer schon so hinter vorgehaltener Hand, dass sie den Eindruck haben, dass die Routiers so ein bisschen über ihre Verhältnisse leben. Und tatsächlich tun sie das, dieses gerne mal Geld ausgeben, auch für teure, prestigeträchtige Objekte und so Angeberkram halt. Das rächt sich irgendwann. Und die Firma von Darren, die geht pleite. Seine Produkte sind irgendwie nicht mehr gefragt. Es rücken halt auch Konkurrenten nach, die es dann im Zweifelsfall auch vielleicht günstiger machen. Und dadurch geraten die jetzt so ein bisschen in Verzug, was die Raten fürs Haus angeht. Es häufen sich Kreditkartenschulden und die Karten sind auch bis auf ein Maß überzogen, dass das jetzt auch nicht mehr lange gut gehen kann. Und das wissen die Nachbarn natürlich nicht, die munkeln immer nur, aber so intern innerhalb der Familie ist halt klar, das kann nicht mehr lange gut gehen. Und sicherlich wäre das Ganze auch irgendwann in der Katastrophe geendet, in einem Bankrott oder in irgendwas, und die hätten das Haus verlassen müssen. Aber bevor da irgendwie das ganze Ding kollabiert und zusammenbricht, kommt es zu der schicksalshaften Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1996. Es gibt mittlerweile ein drittes Baby, ein drittes Kind, ein Sohn, Drake. Der ist ein Schreibaby, also unheimlich anstrengend muss das gewesen sein. Und Dali ist seit einiger Zeit so vollkommen durch, die findet keinen Schlaf mehr, die fühlt sich wie ein Zombie, weil sie immer dieses schreiende Bündel quasi zu bespaßen hat, und auch die beiden älteren Söhne fühlen sich so komplett vernachlässigt, weil es sich immer nur um Drake dreht, der natürlich sehr viel Aufmerksamkeit einfordert. An diesem 5. Juni, da haben dann Dali und Darren so ein Gespräch miteinander, und Darren bietet an, dass er sich Drake annimmt und im oberen Stockwerk des Hauses einfach das Baby quasi bespaßt und auf das aufpasst. Und dass Dali mit den beiden älteren Söhnen einfach nochmal so eine Mutter-Sohn, so eine Pyjama-Party einfach starten soll. Ne? Mhm. Also die sollen zu dritt einfach mal richtig lecker essen, was Gutes kochen, so Pyjama-mäßig abhängen, Filme gucken, Videos gucken und einfach mal eine unbeschwerte Zeit haben.
Mhm.
Das hat, wie gesagt, in den letzten 8 Monaten nach Drakes Geburt so gar nicht mehr stattfinden können. Und früher hat man das immer gerne gemacht.
Hat die Familie denn vor Ort noch irgendwelche Freunde, Familie, die unterstützen können? Oder sind die da eher so allein unterwegs?
Nee, die sind schon so ein bisschen weit weggezogen oder weiter weggezogen von dem Rest der Familie. Die können zwar ab und zu noch auf die Großeltern zurückgreifen, aber das ist jetzt nicht so um die Ecke, dass man jetzt wirklich jeden Tag das machen kann. Es gibt also Popcorn und Chips so für die beiden Jungs, also so klassisches Kinderfernsehessen. Man guckt sich DVDs an und man richtet sich so im Wohnzimmer ein, wo die Jungs dann mit ihren Schlafsäcken pennen. Also so ein bisschen so Zeltlager-Atmosphäre zu Hause. Fand ich auch immer ganz cool. Es hat immer so was Besonderes gehabt, wenn man dann irgendwie so, keine Ahnung, so eine Deckenburg gebaut hat, Schlafsack raus, weißt du, irgendwie. Damals gab es noch den ZDF-Wunschfilm. Da, ich weiß nicht, ob du, erinnerst du dich?
Nee, tatsächlich nicht. Der sagt mir gar nichts.
Da wurden immer, ich glaube schon 2-3 Tage vorher, wurde dann so Trailer gezeigt von 3 verschiedenen Filmen.
Ah, und dann konnten Leute anrufen.
Genau, irgendwie dann konntest du anrufen. Ja. Für den Film, den du sehen wolltest. Das heißt, Samstagabend, 20.15 Uhr ZDF, du wusstest halt nicht, was kommt. Ne? Und dann hast du manchmal voll gehofft, so, ah, lass es bitte den Film sein und den Film. Und dann war es dann halt irgendein was anderes, aber es war ein Highlight. Und das ist auch so eine Kindheitserinnerung von mir, so mit so Thunfischsalat und so einer Deckenburg und einem Schlafsack dann den Wunschfilm gucken.
Ja, ist auf jeden Fall schön, ist gemütlich. Für mich waren das immer die Wetten, das Fernsehabende. Das war immer für mich das komplette Highlight.
Wetten, das war auch richtig geil. Also damals wusste man nicht, was für ein creepiger Onkel Thomas Gottschalk eigentlich ist.
Absolut. Ja, aber das war so der Abend, wo dann die Mama auch die Haribo Colorado-Tüte rausgeholt hat. Ne? Also,
ja, Mann, ja.
Ja. Ja, und
ja, auf jeden Fall.
Ja, man hat Thomas Gottschalk noch nicht in seiner ganzen Tragweite erfasst.
Richtig.
Ja.
Ja, das deutsche Fernsehen in den 90ern war schon großartig.
Ja, das sind ja, ich habe letztens noch mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich habe plötzlich das Intro der Schwarzwaldklinik gesehen und war wirklich so ein Moment, in dem ich komplett innegehalten habe und dachte, wow, das hast du früher ganz schön oft gesehen.
Ja, ich nicht so, obwohl doch wahrscheinlich auch öfter, als ich meinen würde. Ich bin so, weiß ich nicht, im Grundschulalter irgendwie, da hat meine Uroma eine Zeit lang so meine Eltern entlastet und auf mich aufgepasst. Und da habe ich, glaube ich, auch unglaublich viele schlechte deutsche Serien gesehen zu der Zeit.
Ja.
Egal. Also dieser Fernsehabend da im Hause Routier, der endet allerdings natürlich anders, als unsere Kindheitserinnerungsfernsehabende geendet haben. Denn aus diesem netten Fernsehabend mit Popcorn und Chips, da wird schnell ein relativ krasser Albtraum. Um 2:30 Uhr nachts, um 2:30 Uhr nachts, genau 2:31 Uhr, geht ein Notruf bei der Polizei ein, wo Dali vollkommen hysterisch am Telefon ist, weint und sagt, die Polizei solle unbedingt schnell kommen, ihre Söhne lägen im Sterben. Die Polizei oder beziehungsweise die Mitarbeiterin von der Polizei hat große Schwierigkeiten, sie zu verstehen, weil sie laut ins Telefon brüllt und auch weint. Und sie erklärt, dass jemand eingebrochen ist ins Haus und sie und ihre Söhne im Wohnzimmer angegriffen hat, dass alle schwer verletzt seien und sie denkt, dass die Kinder im Sterben liegen. Und ja, im Hintergrund hört man, ich habe den Notruf auch mal gehört in dieser Medical Detectives Folge, was es war, im Hintergrund hört man dann Darren, der offensichtlich durch den Trubel wach geworden ist und ins Untergeschoss gekommen ist, um zu gucken, was los ist, der nach seiner Frau ruft. Was dann allerdings die Frau von diesem Polizeidispatcher schon vermerkt, was ihr komisch vorkommt, ist, dass Dali während dieses Anrufes schon erwähnt, dass der Täter das Messer hat fallen lassen und sie das angefasst hat, da also wahrscheinlich ihre Fingerabdrücke drauf sind. Und das kommt der Polizeidame schon so sehr, sehr seltsam vor, dass man in so einer Situation unter Schock schon irgendwie sagt, ja, ich habe das Messer angefasst, da könnten meine Fingerabdrücke dran sein.
Ja, klar, ich meine jetzt mit einer Distanz und in dem Wissen, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist, kommt uns das komisch vor, aber ganz ehrlich, ich könnte mir auch vorstellen, dass man in so einer Situation dermaßen geschockt ist, dass man da vielleicht auch komische Dinge erzählt.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da so alles Mögliche aus einem raussprudelt. Ne? Zumal das ja auch so eine Zeit ist, wo eben diese Wichtigkeit von Fingerabdrücken gerade so wirklich ins öffentliche Bewusstsein rückt, eben durch irgendwie Krimi-Sendungen und so weiter, ne? Und ich mich erinnern kann, dass die 90er auch so eine Zeit waren, wo es dann auch öfter mal irgendwie so Abhandlungen darüber gab oder Berichte darüber, wie diese Technik Fortschritte macht. Und es kann ja wirklich sein, dass man dann da in so einer Situation so ein Messer anfasst und dann denkt, oh Gott, scheiße, jetzt sind da meine Spuren dran. Ne? Also es bleibt allerdings ein bisschen komisch, als die ersten Ermittler und auch der Krankenwagen am Tatort eintreffen. Da macht Darren direkt irgendwie sehr, sehr komische Kommentare, daran erinnern sich dann auch alle Beteiligten. Das Erste, was er die eintreffenden Einsatzkräfte fragt, ist meine Frau nicht schön? Hat sie nicht wunderschöne Brüste? Und die denken sich, Alter,
das ist nicht dein Ernst.
Was ist das? Ja, doch. Oh. Und du musst dir dieses Bild vorstellen. Also es gab diesen Anruf, das heißt, die wissen, sind da verletzte Menschen. Die betreten das Haus, die sehen den ältesten Sohn, der liegt einfach still auf dem Boden in der Blutlache. Der Jüngere ist schwer verletzt, robbt auf die Polizisten zu, die quasi durch die Tür kommen, also quasi in der Hoffnung, Hilfe zu bekommen. Dali presst quasi ein Handtuch auf ihren verletzten Arm und Darren fragt, ob sie nicht schöne Brüste hat. Also das muss eine total skurrile Situation gewesen sein.
Das kann man keinem erklären. Das heißt, sie ist auch verletzt.
Sie ist auch verletzt. Sie hat augenscheinlich erstmal eine Schnittwunde am Hals. Und wie gesagt, sie hat so ein Handtuch um ihren Arm gebunden. Ja, Devin, wie gesagt, liegt leblos auf dem Boden in einer Blutlache und Damon, der robbt auf die Ermittler zu oder auf die Einsatzkräfte, die versuchen, ihn auch wiederzubeleben. Die versuchen, beide Kinder wiederzubeleben. Darren hilft jetzt auch dabei. Allerdings in beiden Fällen leider ohne Effekt. Also da sind dann auch die Lungen durch Messerstiche verletzt, sodass dann auch bei der Herz-Kreislauf-Massage oder auch der Mund-zu-Nase-Beatmung dann teilweise die Luft einfach wieder aus dem Brustkorb austritt, weil der halt verletzt und perforiert ist. Also es muss auch ein sehr, sehr grausames Bild gewesen sein. Dali steht total so wie angewurzelt unter Schock, vermutlich auch in der Küchenzeile und presst sich halt eben dieses Handtuch auf ihre Wunde.
Was für eine fürchterliche Situation. Ja.
Ja, die Kinder sind schwer verletzt, also die Polizei ist auch von diesem Maß an Gewalt total geschockt, weil, ich meine, wir reden hier von kleinen Kindern, ne, die in ihren Schlafsäcken lagen und auf die ist mit einem großen Messer so eingestochen worden, dass man auf dem Boden unter der Stelle, wo die lagen, quasi immer im Boden Spuren der Messerklinge findet. Also die ist quasi durch die Körper durch in den Boden eingedrungen.
Oh, das
ist, und da wiederum ist dann auch klar, dass so jeder Versuch der Wiederbelebung einfach auch vollkommen sinnlos ist. Ne? Da ist einfach unglaubliche Gewalt eingesetzt worden. Also die weisen einfach Einstiche auf im Brustrückenbereich. Also scheinbar auch versucht zu flüchten, sodass dann der Rücken getroffen wurde. Dali selber hat Schnittverletzungen am rechten Arm und an der linken Schulter und eben am Hals. Drake ist unverletzt geblieben. Das Baby, das war ja bei Darren oben. Darren ist halt auch unverletzt geblieben. Also im Obergeschoss ist nichts passiert. Die sind dann durch die Schreie alarmiert worden und sind dann eben runtergekommen.
Ja, das habe ich mich gerade gefragt, wie groß. Also du hast gesagt, die haben da so eine Villa gekauft. Jetzt weiß man nicht, wie groß die das tatsächlich war. Weil das, was da unten im Erdgeschoss passiert ist, das geht ja nicht geräuschlos von sich. So, und dann ist ja die Frage, ich glaube, dass man als Elternteil ein sehr, sehr feines Gehör dafür hat, ob außergewöhnliche Dinge passieren. Und ich würde mal behaupten, dass wenn es so gewesen wäre, und es wird ja nicht so gewesen sein, wie sie es geschildert hat, dass man dann doch relativ schnell wach wird und dann auch sofort ne, mit das Adrenalin schießt ein, du bist sofort, auch um 2:30 Uhr nachts, wenn du schon gepennt hast, du bist ja sofort da. So, und dann machst du nichts anderes als runterstürmen und gucken, was da los ist. Also das ist tatsächlich das, was ich gerade ein bisschen komisch finde.
Ja, also das Haus ist schon relativ groß, aber jetzt auch nicht so, dass es ein Schloss wäre, wo man dann im anderen Flügel nicht hört, was unten passiert, ne? Ja, was in dieser Nacht passiert ist, darüber kann man letzten Endes nur spekulieren. Es gibt durchaus Zweifel an der Geschichte, die sie erzählen wird, und es gibt aber auch durchaus Zweifel an den Zweifeln. Da deswegen ein Fall, der sehr kontrovers in den Vereinigten Staaten diskutiert wurde. Nachdem Dali dann versorgt wurde vor Ort von den Sanitätern, da sollte sie nochmal schildern, was passiert ist. Also man hat gemerkt, ihre Wunden sind jetzt nicht so stark, dass sie ins Krankenhaus muss. Die ist vor Ort noch aussagefähig. Also die Gewalt gegen sie war auf jeden Fall deutlich geringer als gegen die Kinder. Die Wunden werden erstmal als eher oberflächlich beschrieben, wohingegen bei den Kindern natürlich massive Gewalt angewandt wurde. Und sie sagt, dass man beim Fernsehen quasi eingeschlafen ist und dass sie dann durch Schreie von einem ihrer Kinder wach geworden ist. Und dann, als sie die Augen aufgemacht hat, hat sie einen fremden Mann mit einem Messer quasi im Wohnzimmer stehen sehen. Ein Weißer, circa 1,80, mit langen, zotteligen Haaren und einer Baseballmütze, der dunkle Kleidung getragen hat und auf die Kinder eingestochen hat. Und als er bemerkt hat, dass Dali wach geworden ist, ist er Richtung Küche geflüchtet, hat dabei ein Weinglas umgestoßen, was runtergefallen ist. Sie ist hinterhergerannt hinter dem Angreifer, woraufhin, als sie ihn eingeholt hat, er dann versucht hat, eben sie zu verletzen. Sie hat ihre Hände schützend vors Gesicht gehalten, dadurch so leichte Verletzungen auch an den Armen. Und er hat dann irgendwann von ihr abgelassen und ist durch so einen Abstellraum dann in die Garage gelangt und durch die Garage nach draußen geflüchtet. Also diese typischen amerikanischen Garagen, die dann auch so einen Zugang ins Haus bilden. Und danach folgte quasi so ein Abstellraum, so ein Kämmerchen, und dann kam halt die Küche und der Wohnbereich. Und er hat sie in der Küche quasi angegriffen, nachdem sie ihn erreicht hat, hat dann irgendwann abgelassen und ist dann durch die Garage nach draußen.
Kann ich mir in dem Verlauf ehrlicherweise nur schwer vorstellen, dass das so gewesen ist. Weil ich glaube, also ich stelle in meinem Kopf entsteht das Bild, die haben da einen schönen Fernsehabend verbracht, die Kinder sind irgendwann eingeschlummert, die haben alle unten da wahrscheinlich im Wohnzimmer gepennt. So, und dann kommt der große Unbekannte, steigt geräuschlos, ohne dass du irgendwie irgendwas hörst, ins Haus ein, fängt an, das erste deiner zwei Kinder abzustechen, und spätestens dann, würde ich mal behaupten, wirst du wach. Und ich glaube, dass man in dem Moment sehr schnell wird und nicht und auch handelt, ohne drüber nachzudenken. Also dann stürzt du auf dein Kind zu oder auf den Angreifer oder die Person, die du da als Angreifer identifizierst. Und dann kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, dass der Angreifer dann sagt: Oh, Mist, ich bin erwischt worden, ich flüchte jetzt mal in den nächstgelegenen Raum, nämlich in die Küche. Das macht nur dann Sinn, wenn er sich auskennen würde. Wenn er sich nicht auskennen würde, glaube ich, dass er dann schnellstmöglich den Weg gewählt hätte, über den er auch reingekommen ist. Weil du weißt ja nie, wenn ich jetzt irgendeine Tür nehme, wo lande ich denn da? Ne, gibt es da überhaupt einen Ausweg oder sonst was? Und ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass er bereit war, die Kinder derart zu verletzen, und bei ihr dann, ja, es im Grunde genommen nur zu oberflächlichen Verletzungen gekommen ist und er dann gesagt hat: Na, okay, dann gehe ich jetzt. So, weil in so einer Situation würdest du ja, glaube ich, wenn du es wirklich auf die Kinder abgesehen hast, erstmal die Person ausschalten, die versucht, die Kinder zu beschützen.
Genau, und das ist auch ein Punkt. Also du hast jetzt auch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Man würde wahrscheinlich auf dem Weg verschwinden, über den man gekommen ist, weil man ja sonst Gefahr läuft, quasi in die Falle zu laufen.
Ja.
Und du hast einen Punkt angesprochen, über den ich auch immer wieder stolpere. Wenn man unterstellt, dass jemand irgendwo einbricht mit dem Ziel, jetzt vielleicht diese Kinder zu töten, und die schlafen da mit der Mutter, dann würde ich trotzdem vermuten, dass der erstmal die Person ausschaltet, von der im Zweifelsfall die meiste Gegenwehr zu erwarten ist. Und das ist halt die Mutter, ne?
Ja.
Also, dass man erstmal die schlafende Mutter töten würde, weil man weiß, von einem 5- und einem 6-Jährigen hat man nichts zu befürchten. Im Gegensatz zu der erwachsenen Frau, die eventuell ja schon was ausrichten kann, ne? Gerade so eine Mutter, in Angst um ihre Kinder, die wer weiß, was die freisetzt, ne?
Ja, und die aber auch mindestens mal schreit und damit den Ehemann auf den Plan lockt.
Genau, ja. Also diese Reihenfolge hat mir auch niemals Sinn ergeben. Aber wir machen mal weiter, denn es gibt noch mehr Ungereimtheiten. Der Mann soll in der Küche das Messer fallen gelassen haben und Dali hat das aufgehoben, um das vielleicht auch wieder zu verwenden. Aber da war der Mann eben schon weg, der ist dann quasi durch die Garage verschwunden. Sie hat das Messer in der Küchenzeile abgelegt und ist zu ihren Söhnen gelaufen. Und durch diese Schreie ist mittlerweile auch Darren da und sie hat den Notruf gewählt. Sie muss dann auch noch ins Krankenhaus, kann allerdings nach 2 Tagen wieder entlassen werden. Sie wird einfach nur so pro forma beobachtet, auch wegen des Schocks. Ihr ist das allerdings auch super wichtig. Sie taucht dann nach 2 Tagen nochmal bei der Polizei auf und zeigt nochmal ihre Blutergüsse an den Armen, dass die auch dokumentiert werden, weil ihr das schon auch wichtig ist, dass ihre Verletzungen da irgendwie entsprechend gewürdigt werden. Aber sie ist eigentlich von Anfang an Hauptverdächtige der Polizei, weil die diese ganze Geschichte nicht so richtig glauben. Wie auch du oder wie auch ich sehen die da diverse Lücken und diverse Ungereimtheiten. Das fängt damit an, dass die Tatwaffe aus der Küche der Routiers stammt. Das heißt, wir unterstellen, hier ist jemand eingebrochen, unbewaffnet, hat dann spontan, warum auch immer, unglaubliche Tötungsabsicht entwickelt, als er da die Leute hat schlafen sehen, hat dann ein Messer genommen und auf die eingestochen. Also wenn das jemand ist, der schon so blutdürstig und mit Tötungsabsicht unterwegs ist, wäre der ja schon von vornherein wahrscheinlich bewaffnet gewesen. Und dass da jemand einbricht, eigentlich in friedlicher Absicht und dann auf einmal in so eine Raserei verfällt, das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert.
Ja, das kann man sich nicht vorstellen.
Im Haus und auch am Messer werden nur Fingerabdrücke der Routiers gefunden. Also es gibt keinen Fremdfingerabdruck im Haus, was auch bemerkenswert ist, weil der Täter Handschuhe hätte tragen müssen und das hat sie zumindest nicht erwähnt. Also sie hat ihn genau beschrieben, aber laut ihrer Beschreibung keine Handschuhe beschrieben.
Ja, zumal also der wird ja auf dem Weg nach draußen vielleicht auch die ein oder andere Tür hätte aufmachen müssen.
Ja, genau. Ja, die Polizei findet es auch, wie gesagt, komisch, dass von Anfang an sie die Anwesenheit ihrer Fingerabdrücke auf der Mordwaffe erklärt, dass sie es angefasst hat. Aber wie gesagt, da haben wir ja schon anfangs gesagt, man kann nicht wissen, wie Menschen unter Schock reagieren, was die erzählen, was die sagen. Den Punkt geben wir einfach mal jetzt im Zweifel für den Angeklagten. Sie sagt, dass sie unter Schock stand und während des ganzen Telefonats mit der Polizei, das hat 6 Minuten gedauert, nur in der Küche stand und quasi regungslos war. Diese Aufnahme, der Mitschnitt des Telefonats wird allerdings einem akustischen Forensiker vorgespielt und der sagt, dass sie auf jeden Fall rumgelaufen sein muss während des Telefonats und in mindestens 3 verschiedenen Räumen war. Das kann man an den verschiedenen Hallprofilen ermitteln. Also gut, das ist die Frage, warum sollte sie lügen, wo sie war, aber natürlich ist auch das wieder so eine Sache, vielleicht unter Schock läufst du automatisch rum und kannst dich dann da nicht mehr so dran erinnern, aber es ist wieder ein komischer Punkt. Ne? Wo ist sie rumgelaufen? Warum ist sie rumgelaufen? Und warum hat sie die Räume gewechselt, zumal es da einfach keinen ersichtlichen Grund für gab?
Ja, gut, aber das kann natürlich auch einfach in der Situation so sein, ne, dass man überhaupt nicht weiß, wohin mit sich. Und dann
latscht
man halt rum. Ich meine, gerade beim Telefonieren rumlaufen, das kennen wir ja alle. Wobei es natürlich kein Smalltalk-Telefonat ist. Ne? Also da ruft ja nicht Tante Erna an und bitte darum, die Blumen zu gießen oder so.
Nee, nun wirklich nicht. Dazu kommen dann eben auch die komischen Aussagen oder ja die komischen Dinge, die Darren gesagt hat am Tatort.
Ja, allerdings.
Eben von wegen, wie schön doch seine Frau und ihre Brüste sind. Und der hat dann auch direkt gesagt, als die Polizisten dabei waren, zu versuchen, die Kinder wieder zu beleben, beziehungsweise die Sanitäter, dass er dann quasi schon Theorien geäußert hat und meinte, ja, ich kann mir schon denken, was der Einbrecher hier wollte. Guckt euch meine Frau mal an, die ist eine schöne Frau. Natürlich wollte er die klar machen, so, er wollte die vergewaltigen. Also er äußert halt Theorien und bezieht sich immer darauf, wie unglaublich heiß seine Frau ist. Das finden halt alle sehr, sehr komisch in diesem Kontext, dass da gerade seine Kinder mit dem Tod kämpfen. Ne? Das ist ja auch vollkommen...
Das ist... Also, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja völlig absurd. Ne? Da kämpfen Menschen um das Leben deiner Kinder und du schwärmst von den optischen Werten deiner Frau. Also das macht keinen Sinn.
Man setzt Spürhunde ein, um vielleicht irgendwie zu gucken, ob es eine Spur des Täters gibt, irgendeine Geruchsspur, der man folgen kann. Und die Hunde führen die Polizisten zu einem Müllcontainer, etwa 70 Meter vom Haus entfernt. Darin finden sich blutige Socken, die offensichtlich dann später herausfindbar mit dem Blut der Kinder korrespondieren. Die Socken, die auch zu dem Haus der Routiers gehören. Mhm. Aber es gibt dann von dieser Müllcontainer aus keine Spur mehr woanders hin. Also der Täter ist dann scheinbar vom Haus zu diesem Container gelaufen, hat die Socken entsorgt und hat sich dann in Luft aufgelöst oder ist eben ins Haus zurückgegangen, weil es keine Spur mehr woanders hin gibt.
Aber konnte man das nicht feststellen, dass es, nee, kann man nicht. Ich wollte gerade sagen, dass man irgendwie, weißt du, woran das liegt? Ich habe die letzten Tage einfach zu viel Days Gone gespielt, weißt du, und dann habe ich mal diese und dachte so, okay, also ist halt ein Computerspiel für alle, die das nicht wissen. Und da gibt es so einen Modus, wo man dann eben so Fußspuren auf dem Boden verfolgen kann. Und ich dachte gerade so, hey, da muss es doch Fußspuren dann auf dem Weg zurückgehen. Aber nein. Okay, gut. Okay.
Nee, also man kann jetzt also festhalten, wer auch immer diese Socken weggeworfen hat, ist dann vermutlich wieder ins Haus zurückgekehrt.
Ja, aber das ist doch ein komplett Banane-Move. Also was soll das denn? Also warum bringst du denn die Socken weg?
Das ist eben sehr, sehr komisch, ja. Wie gesagt, zumal sich da halt einfach nur Blut dran findet. Ja.
Ja.
Aber auch die Blutspuren im Haus, die passen so gar nicht zu Dalis Aussage. Weil sie sagt ja, der Typ hat quasi das Messer in der Küche dann fallen lassen und ist weggelaufen. Hm. Aber da in der Küche, da findet man so gar nichts. Man findet aber in der Nähe der Stelle, wo die Kinder angegriffen worden sind, offensichtlich, da findet man Blutspuren, die darauf hindeuten, dass da jemand längere Zeit mit einem blutenden Messer stand. Also, dass da jemand stand und Blut die Klinge runtergetropft ist quasi. Das kann man anhand dieser Spurenmuster einfach ermitteln.
Okay.
Und das Messer dann irgendwie abgelegt wurde in der Küche. Und das passt halt auch gar nicht zu ihrer Schilderung, weil laut ihr gab es ja gar keine Zeit dafür, dass der Täter da irgendwie längere Zeit steht und mit dem blutenden Messer quasi sein Werk bewundert oder beobachtet. Ne?
Nein, zumal sie das Ganze ja wirklich als sehr, sehr dynamische Situation beschreibt. Ne? Das ist ja keine ruhige Situation, wo du verharrst und irgendwie dein Werk betrachtest.
Ja, genau. Also das ist, passt das Spurenbild auch schon mal wieder nicht zu dem, was sie so äußert. Hm. Das ist auf jeden Fall schon seltsam und auch wieder so ein Punkt, der alle so ein bisschen stutzig macht. Gut, dass man vielleicht in so einer Schocksituation und gerade auch in so einer sehr dynamischen Situation, wo dann auch, wie gesagt, man sich fragt, was ist mit meinen Kindern, wo man auch sich natürlich sorgt um die Kinder, dass man da vielleicht nicht jedes Detail irgendwie aufnimmt und detailgetreu wiedergeben kann. Das ist für mich auch vollkommen logisch. Mhm. Aber wenn die Fehler sich halt so häufen oder die Widersprüche sich so häufen und so eklatant zutage treten, dann muss man halt schon die Frage stellen, wie kann das sein?
Na gut, die Frage wird man ja irgendwann gestellt haben.
Ja, man sammelt erstmal weiter. Man sammelt natürlich erstmal weiter so Eindrücke und Indizien. Ne? Man stellt fest, dass Dalis Nachthemd voller Blut ihrer Kinder ist. Und das ist auf den ersten Blick natürlich auch erklärbar, denn der erste Impuls wäre ja, keine Ahnung, sich vielleicht schützend auf die Kinder zu werfen oder so oder versuchen, die wiederzubeleben. Mhm. Aber auch hier sprechen die Muster, die Blutspurenmuster eine andere Sprache. Die sprechen nämlich die Sprache, dass das Blut mit hoher Beschleunigung von unten an das Nachthemd dran gespritzt ist. Also eher so, als ob sie nach unten geschlagen hat.
Okay.
Oder eben gestochen hat. Mhm. Weil Blut springt ja oder spritzt ja nicht einfach so in die Höhe. Da muss ja eine Schlagwirkung stattfinden, um das dann eben entsprechend herauszufördern. Mhm. Also die forensische Analyse zeigt, dass das Blut unter Schlag- oder Gewalteinwirkung an ihr Nachthemd geraten ist und eben nicht bei so einem Schützenden sich da drauflegen oder so.
Ich frage jetzt mal ganz doof, aber bei so einer wiederbelebenden Maßnahme, da kann das auch nicht passieren. Also wenn man da so auf dem Brustkorb rumdrückt oder so.
Da könnte das passieren, aber die hat ja laut ihr nicht stattgefunden, denn sie hat 6 Minuten mit der Polizei telefoniert, also unmittelbar nach dem Angriff.
Ja.
Und diese Frau vom Dispatch war so lange am Apparat, bis die Kollegen eingetroffen sind. Also sie war die ganzen 6 Minuten am Telefon, da kann sie ja nicht noch nebenbei wiederbelebt haben.
Nee, okay.
Zumal sie laut eigener Aussage ja nur in der Küche stand und auch unter Schock war. Hm. Und als die Polizei dann eintraf, haben die und die Sanitäter halt versucht, wiederzubeleben, aber sie nicht. Im Gegenteil, sie hat nur auf ihre eigene Wunde ein Handtuch gedrückt, nicht irgendwie, also auch da, ne? So, dass das klassische Bild, was man hätte, ist ja, dass man vielleicht so die eigene Verletzung vergisst und versucht, die Blutung der Kinder zu stoppen. Auch das möchte ich jetzt gar nicht verurteilen. Ne? Ich weiß nicht, wie man in so einer Situation dann letzten Endes tickt, aber ich habe andere Geschichten gehört, Verbrechen, wo Leute dann selber schwer verletzt waren, aber eigene Verletzungen ignoriert haben, weil es denen einfach darum ging, wie geht's jemandem, der mir sehr am Herzen liegt. Ne?
Hm.
Also sie hat nur ihre eigene Wunde mit einem Handtuch abgedrückt und hat auch auf Bitten der Sanitäter, ihnen ihr Handtücher zu bringen, um die Blutung der Kinder zu stoppen, auch nicht reagiert, bis die dann sich selber irgendwo Handtücher geholt haben.
Hm.
Und es gibt im ganzen Haus keine Handtücher oder Kleidungsstücke, die das Blut der Kinder haben. Also sie hat definitiv nicht versucht, da irgendwie die Blutung zu stoppen oder so. Ne?
Hm. Hm. Ja, zumal ja ihre Verletzungen, glaube ich, auch, hast du gesagt, nicht so schlimm waren. Also weiß nicht, also waren die so behandlungsbedürftig, dass man da dringend ein Handtuch drauf drücken musste, oder war das auch so ein bisschen so eine Alibi-Handlung?
Also der erste Bericht vom Tatort spricht von eher oberflächlichen Verletzungen, wie gesagt, ein Einschnitt am Hals, der so ein bisschen tiefer aussieht, aber ansonsten an den Armen halt so klassische Abwehrverletzungen, also halt so Schnittwunden an den Armen.
Ja, ja.
Das ist ja nichts Lebensbedrohliches, ne? Das ist, das tut weh, das ist keine Frage, aber das ist nichts Lebensbedrohliches.
Mhm.
Die Polizei findet einen blutigen Fußabdruck von Dali unter dem runtergeschmissenen Weinglas, was der Täter angeblich auf seiner Flucht in der Küche runtergeworfen hat. Und das kann wiederum ja auch nicht sein, denn wenn sie ihn verfolgt hat und hatte Blut an ihren Füßen und das Glas ist runtergefallen und sie ist hinter ihm hergelaufen, wie soll dann ihr blutiger Fußabdruck unter dieses Glas kommen? Das geht nicht. Also sie muss vorher schon mit bebluteten Füßen in dieser Küche gewesen sein, bevor das Glas gefallen ist.
Ja.
Und die Polizei findet noch etwas, und zwar in der Küche. Da ist das Waschbecken offensichtlich gereinigt worden, aber nicht gut. Jemand hat da offensichtlich blutend am Waschbecken gestanden, scheinbar auch längere Zeit. Da gibt es so Fußspuren vor dem Waschbecken und Blutspuren im Waschbecken, die man offensichtlich reinigen wollte. Und Dali sagt, dass sie da quasi reingeblutet hat, als sie ihre Wunden versorgen wollte und das dann sauber machen wollte. Und die Polizei fragt sich, warum sollte man ausgerechnet das dann reinigen wollen, wenn man da reinblutet? Und aus deren Meinung passen diese Bilder an der Spüle eher dazu, dass man sich da selber diese Halsverletzung beigebracht hat und dann da eben blutend stand, quasi die Spur verwischen wollte, dass man da selber an sich rummanipuliert hat.
Da hätte ich vermutet, dass man das vor irgendeinem Spiegel macht.
Ob da vielleicht, weiß ich, so eine verglaste Tür noch war oder so ein Spiegelschrank, das kann ich nicht sagen, aber du hast natürlich recht, das würde Sinn ergeben, ja.
Ja, ist ja nichts, was man jeden Tag macht. Ja, und gerade dann, glaube ich, also wenn man sagt, okay, ich muss irgendwie so tun, als ob ich schwer verletzt wurde, aber man will sich ja auch nicht zu tief verletzen, weil dann endet das vielleicht auch blöd. Also
ja.
Ich würde das nicht über der Spüle machen.
Ja, aber auch da, ne, ist halt die Frage, was geht da in dir vor, wenn du sowas machst? Das ist ja auch keine alltägliche Handlung, ne? Da wird das Adrenalin ordentlich pumpen, wenn du dich selber verletzt. Aber es geht immer weiter, denn es findet sich auch an der Tür zur Garage und auch in der Garage finden sich keine Blutspuren. Das heißt, da ist gerade ein Täter, der ein Massaker angerichtet hat, der auch Blut an sich gehabt haben muss. Der hat auf dem Weg nach draußen, hat er keine Spuren hinterlassen. Und man stellt auch fest, dass die Wunde an Dali von einem anderen Messer verursacht wurde als die der Kinder. Also dass die Kinder wurden mit so einem typischen Fleischermesser erstochen. Ihre Wunden wurden mit so einem gezackten, so wie so ein Brotmesser zugeführt.
Okay.
Das heißt, der Täter hätte quasi aus der Küche das Fleischermesser genommen, auf die Kinder eingestochen, gemerkt, oh, die Mutter wacht auf, rennt in die Küche, holt ein Brotmesser und greift dann damit die Mutter erneut. Das ist ja auch vollkommener Humbug, das würde ja kein Mensch machen.
Das ist ja jetzt schon der x-te Punkt, der irgendwie nicht passt. Ne? Also die ganze Geschichte ist ja irgendwie hanebüchen. So.
Ja, das ist total hanebüchen. Und es gibt tatsächlich noch einen letzten Punkt, der auch überhaupt nicht passt. Der Täter ist durch die Garage tatsächlich eingestiegen ins Haus, laut des Spurenbildes. Allerdings nicht durch das Garagentor oder so, sondern der ist durch ein Fenster gekommen und da gab es so ein sehr robustes Fliegenschutzgitter. Und das wurde zerschnitten von außen nach innen. Das passt auch, also das, als ob da jemand reingekommen wäre. Aber das würde ja wieder implizieren, dass der ein Messer bei sich hatte, um dieses Gitter von außen zu zerschneiden. Und dann ist wieder die Frage, warum hat er das nicht benutzt für die Tat? Also warum hat er eins dann aus der Küche genommen? Das ist auch wieder...
Ja.
Also, wie man es dreht und wendet, wir haben hier sehr, sehr viele, sehr, sehr komische Punkte, eine Blutspuren auf ihr und auf dem Boden, die nicht zu ihrer Schilderung passen. Keine Spuren, die auf die Anwesenheit von einem Täter hindeuten. Total seltsames Verhalten von beiden Eheleuten, den Kindern und auch den Einsatzkräften gegenüber. Zwei verschiedene Waffen, die benutzt wurden, sind offensichtlich dieses gereinigte Waschbecken, dieses Eindringen mit einem Messer, obwohl der Täter scheinbar kein Messer bei sich hatte. Also das sind schon einige Punkte, die und natürlich auch die entsorgten Socken, die dann keine weitere Spur mehr zutage gefördert haben von diesem Container aus. Also es spricht sehr viel dafür, dass das eine fingierte Tat war.
Hat man ihn denn mal gefragt, was er in den 6 Minuten gemacht hat, während seine Frau am Telefon war? Weil 6 Minuten sind, verdammt lang.
Ja, man hat ihn dann, wie gesagt, so im Hintergrund gehört, dass er zwischendurch dann dazugekommen ist. Also irgendwann ist er aufgewacht und ist dann dazugekommen. So die letzten Minuten des Gesprächs war er offensichtlich auch anwesend und man hat ihn dann auch da im Hintergrund reden hören. Ja. Ich muss noch dazu sagen, was die Sache noch unwahrscheinlicher macht. Es wurden dann Blutspuren an einem Brotmesser gefunden in der Küche. Das war aber in der Schublade. Also der Tatablauf wäre so, der Täter nimmt das Fleischermesser, sticht auf die Kinder ein. Sie wacht auf, er rennt in die Küche, nimmt ein Brotmesser, verletzt sie schwer am Hals, läuft zurück in die Küche, reinigt das Messer, legt es in die Schublade, nimmt wieder das Fleischermesser, geht wieder auf sie los, verletzt sie an den Armen, lässt das Messer dann fallen, lässt das Weinglas fallen und rennt raus. Das ist also,
ja,
das ist sehr unwahrscheinlich.
Ja, Wahnsinn. So, und ich glaube, als ich das erste Mal gesagt habe, so nach dem Motto, ja, da, man muss hier doch mal irgendwie in einem Gespräch mitgeteilt haben, dass ihre Version so nicht stimmen kann. Und danach kamen noch ungefähr gefühlte 27 weitere Punkte, die nicht stimmig sind. Aber jetzt sind wir doch bestimmt an dem Punkt, wo die Ermittelnden sagen, hör mal, Schätzelein, so kann das nicht gewesen sein.
Ja, also die sammeln immer noch.
Okay.
Immer noch Skurrilitäten und Punkte aus dieser Nacht. Und auch da gleicht man so ab, was wurde gesagt, was ist passiert und dann fällt denen auch auf, okay, während man da versucht hat, die Kinder wieder zu beleben, haben sowohl Dali als auch ihr Mann davon gesprochen, dass der Täter höchstwahrscheinlich Goldschmuck geklaut hat aus dem Haus, also auch so eine Sache, an die man vielleicht gar nicht unbedingt so denkt in so einem Moment.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und dann kommt eben dieses Verhalten dazu, dass keiner von beiden sich irgendwie sichtlich Mühe gegeben hat, bei dieser Wiederbelebung der Kinder irgendwie involviert zu sein. Also weißt du, irgendwie kann ich helfen, brauchen sie irgendwas? Also zumindest solche Dinge, so, weißt du? Und man fragt sich natürlich auch, was für ein Motiv soll es geben? Also Einbruch in so ein Haus, okay, ja, also das ist ein Paar, das in der Gegend als durchaus wohlhabend bekannt war. Da ist die Chance schon relativ hoch, was zu holen. Aber wofür, was ist der Grund für diese unglaubliche Brutalität den Kindern gegenüber? Und warum halt eben nur auf die Kinder beschränkt?
Ja, da habe ich auch gerade keine Erklärung für. Ich bin immer noch tatsächlich, also ich komme nicht über den Vater hinweg, ne? Dass der, also mit den Aussagen, die der getätigt hat, weil mal angenommen, also das Ganze hat so nicht stattgefunden. So, und dann waren sich vielleicht beide einig, okay, wir müssen irgendwie, müssen wir das Ganze aber erklären und müssen irgendwie eine Geschichte auftischen. Und wie zum Geier ist er denn dann auf die Idee gekommen, dass das eine gute Idee wäre, solche Sachen über das Aussehen seiner Frau gegenüber den Polizisten zu sagen? Also ich meine, was verspricht er sich denn in dem Moment davon? Weil ich sag mal, wenn du so ein Gespräch planst, weil du weißt, okay, jetzt gleich wird hier irgendwie die Situation entstehen, dass da die Polizei kommt, es wird Hektik sein, es werden versucht, es kommen irgendwelche medizinischen Leute, die versuchen, das Leben der Kinder zu retten, dann überlegst du dir doch, was kann ich möglichst authentisch sagen? Und dann entscheidest du dich nicht für solche Sätze. Okay.
Ja, frag mich nicht. Also ich glaube, er ist ein Typ, der generell so ein bisschen so ein weiß ich nicht, gerne gezeigt hat, was er erreicht hat, ne, und seine Frau auch so ein bisschen als so eine Trophäe betrachtet hat, wie auch irgendwelche Uhren, die er sich gekauft hat, und wollte dann auch einfach nochmal in dem Moment ein bisschen flexen, so, vollkommen unangemessen und halt auch so total ohne jegliche Empathie für die sterbenden Kinder, die eigenen sterbenden Kinder. Das ist halt wirklich
kompletter Wahnsinn.
Aber auch da, vielleicht war es wirklich einfach so ein crazy Schock, der ihn dazu, also ist natürlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so handeln würde unter Schock, aber wer weiß, was Schock mit Menschen macht. Ich weiß es nicht. Ich war absolute Situation noch nie gehabt. Ne? Es ist nur einfach vollkommen weird, sein Verhalten.
Ja, aber also ich kann mir vorstellen, dass du in so einer Situation Dinge sagst, die bezogen sind auf die Tat. Also sowas wie, keine Ahnung, oh Gott, ich habe aus Versehen das Messer angefasst, und aber du fängst nicht an, genau, die Polizisten mitzuteilen, wie hübsch doch deine Frau ist. Also das, naja, gut. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, die Ermittler, die fragen sich natürlich auch, also wie gesagt, die verdächtigen natürlich Dali zumindest massiv, die glauben nicht an diese Geschichte und die sammeln jetzt mögliche Motive. Und die finden in ihren Tagebüchern mögliche Motive. Da schreibt sie davon, dass sie massive Probleme mit dem Älterwerden hat, dass sie auch mit der Mutterrolle überfordert ist und auch mit den finanziellen Sorgen, dass sie auch ja durch die Mutterschaft ihren Körper als ruiniert betrachtet, also durch die Schwangerschaften, und sich quasi die Jugend zurückwünscht und spätestens seit der Geburt von Drake, von dem dritten Sohn, halt so totale depressive Phasen hatte, auch durch die Schlaflosigkeit, weil er so ein Schreikind war. Also spätestens so ein Jahr, bevor dann die Tat stattfindet, da schreibt sie auch immer wieder so Sachen, dass sie sich fragt, ob das Leben ohne die Kinder nicht leichter wäre. Und dass sie auch schon vom Tod träumt und sich fragt, ob es da um ihren Tod geht oder den der Kinder. Also weil, und wenn sie darüber nachdenkt, sie für sich spürt, dass sie nicht sterben möchte. Also das sind schon sehr, sehr klare Aussagen. Ne?
Ja, also unabhängig davon, oder ja, unabhängig davon, wie die Geschichte jetzt weitergeht oder ausgeht, das ist natürlich auch eine extrem belastende Familiensituation. Ne? Die haben sich da was aufgebaut mit solchen finanziellen Statussymbolen. Das muss jeder selber wissen. Der eine braucht es, dem anderen ist es Piepenhagen. Aber ja, leben und leben lassen. Ne? Also wer sagt irgendwie, keine Ahnung, ich habe aber eine Menge Geld verdient und ich will auch das andere sehen, dass ich reich bin. Ja, dann do it. Ne? Also wenn du meinst, dass das, oder wenn, ja, sollen sie einfach machen. So, aber und dann bricht das aber plötzlich weg. Ne? Du hast die finanziellen Sorgen, und ich glaube, dass gerade finanzielle Sorgen extrem belastend für sämtliche Familienverhältnisse sind. Gerade wenn dir so ein nach außen gezeigter Wohlstand auch wichtig ist und der aber plötzlich nicht mehr möglich ist, weil das Geld wegbricht, dann kann ich mir vorstellen, dass in solchen Familienverhältnissen das einfach extrem belastend ist. Und ja, und Kinder sind anstrengend, oder Kinder können sehr anstrengend sein. Das ist tatsächlich so, ne? Und jetzt weiß man nicht, wie die so insgesamt aufgestellt waren, auch charakterlich, intellektuell, wie auch immer. Vielleicht haben die wirklich gesagt, boah, ey, das ist irgendwie alles zu viel hier, und die wachsen uns über den Kopf, und eigentlich möchte ich mein Leben von früher zurück.
Ja, ich kann das verstehen. Ich kann da auch tatsächlich aus Erfahrung mitreden. Also meine schlimmste depressive Phase und so, die fiel ja auch damit zusammen, dass ich in einer toxischen Beziehung war, dann meine Partnerin schwanger war, meine Mutter frisch verstorben und ich quasi meine Selbstständigkeit verloren habe aufgrund meiner Depression und einfach auch sehr viel Geld dadurch verloren habe und auch einen gewissen Lebensstandard, den man hatte. Und dann hast du halt eine schwangere Partnerin in einer Beziehung, wo du eigentlich dich nicht wohlfühlst und flüchten möchtest. Ich weiß nicht, wie es bei den beiden war, wo du aber aus dem Pflichtgefühl heraus dann da bleibst, ne? Musst mit der eigenen Depression klarkommen, das musste sie ja scheinbar auch, und wirst aber auch von massiven finanziellen Sorgen gebeutelt, ne? Stehst vor dem Nichts und weißt nicht, wie du zum nächsten Monat kommen sollst. Also das, ich kann das aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Das war eine super beschissene Situation. Und natürlich macht das Angst. Und da ging es halt nur um ein Kind, um einen Kindermagen, der zu füllen ist. Und das man versorgen muss. Und die haben halt drei Kinder. Also das macht die Situation ja nochmal. Also drei Wesen, die von dir abhängig sind, auf Gedeih und Verderb. Ne?
Ja, also ich glaube halt, dass das geht, ne? Auch mit wenig Geld. Die Kinder, weiß nicht, wohlbehütet und gut erzogen und mit vielleicht ganz, ganz okayen Werten ausgestattet, irgendwie groß zu kriegen. Aber das Ganze wird natürlich schwierig, wenn dir eigentlich andere Dinge sehr viel wichtiger sind. Nämlich das fette Haus oder die Yacht oder die, ne, das teure Auto in der Garageneinfahrt. Wenn dir solche Sachen natürlich extrem wichtig sind, dann macht es das Ganze natürlich nicht leichter.
Nee, ganz im Gegenteil, das macht es nur noch schwerer. Ne? Und solche Sachen sind ja auch schön und gut, aber das ist halt etwas, was du dir leistest, wenn du es kannst. Ne? Und sie konnten es offensichtlich nicht. Und da muss man halt irgendwann überlegen, ob man das dann wirklich braucht, bevor man halt in so eine auswegslose Situation kommt. Naja, aber da hat die Polizei jetzt auf jeden Fall schon mal doch sowas wie ein Motiv gefunden oder eine Erklärung zumindest, warum die Situation so eskaliert ist. Und dann passiert etwas, was die Stimmung total gegen Dali kippen lässt. Denn wenige Tage nach dem Mord hat eins der beiden Kinder, der beiden toten Kinder, Geburtstag. Und es entsteht ein Geburtstagsvideo, wo man Dali sieht, die am Grab lachend und gut gelaunt singend Luftballons steigen lässt, Sekt trinkt und so richtig ausgelassen Geburtstag feiert. Und spätestens da denkt die Polizei sich, okay, so handelt keine Mutter, die vor 5 Tagen ihre Kinder verloren hat. Das ist absoluter Wahnsinn, den wir hier sehen.
Ja.
Das ist quasi ein Schuldeingeständnis.
Boah.
Also sie wird da auch so sprechend mit anderen Geburtstagsgästen gezeigt und sie scherzt und sie hat offensichtlich gute Laune, ne? Und das legt man natürlich sehr, sehr stark gegen sie aus. Und das ist natürlich auch so ein Ding in Amerika, du weißt das, da finden Gerichtsverhandlungen statt, da beurteilt eine Jury aus Geschworenen dann Schuld oder Unschuld, ne? Und das ist für so Geschworene natürlich ein Bild, was quasi schuldig schreit, wenn du dann eine ausgelassene Mutter am Grab der Kinder Geburtstag feiern siehst.
Aber das heißt, das Video ist nicht nur so ein kleiner Schnipsel, sondern durchaus ein bisschen länger. Ich frage deshalb, weil ob man aufgrund des Videos irgendwie eine Ahnung davon bekommt, ob sie wirklich, sag ich mal, bei Sinnen ist. Also ist sie wirklich, ne, oder ist sie durch dieses absolut traumatische Erlebnis, ne, also da fehlt mir tatsächlich das Wissen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die absolut traumatische Erlebnisse mitgemacht haben, dass die auch danach, ich sag's wie es ist, einen Knacks weg haben und dann nicht mehr, ne, und dann vielleicht auch komische Verhaltensweisen zeigen. So, und deswegen die Frage, ob man aufgrund des Videos dann aber irgendwie eine Idee davon bekommt, in welchem Geisteszustand sie ist.
Ja, also geistig scheint sie gesund und stabil zu sein. Das Video ist auch länger und man sieht da einfach eine Frau, die ausgelassen feiert. Aber auch da gibt es noch eine Kontroverse zu, dazu kommen wir später.
Okay, Ja, vor allem, du sagtest gerade 5 Tage nach der Tat oder nach der besagten Nacht. Ja, also ich finde das ganz schwierig, da irgendwie drüber zu urteilen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn du dein eigenes Kind verlierst und ich glaube nicht, dass du diesen Schmerz jemals komplett überwindest, aber ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht irgendwann dahin kommst und sagst, heute wäre der Geburtstag gewesen und wir feiern den Geburtstag, auch wenn der Mensch tot ist.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Und das kann auch von mir aus ausgelassen sein. Ne? Das kann auch wirklich.
Genau. Ich glaube auch, dass es sogar irgendwann gesund ist, zu sagen, okay, wir rücken jetzt die positiven Erinnerungen in den Vordergrund. Und die Person hätte vielleicht gar nicht gewollt, dass wir so traurig sind. Wir freuen uns, um ihn zu ehren. So, das kann ich mir alles vorstellen, aber nicht unbedingt 5 Tage nach so einer Tat. Ne?
Nee, nicht wirklich.
Naja, es kommt, wie es kommen musste. Am 6. Januar 1997 wird dann Anklage gegen Dali erhoben und der Gerichtsprozess startet. Sie beteuert ihre Unschuld. Die Staatsanwaltschaft stellt sie als verwöhnte, neureiche Göre dar, die halt Geldprobleme hatte, damit nicht klarkam und auch mit der Mutterrolle überfordert war. Das ist halt, es wird ja immer da auch so getan, ganz gerne, dann gerade auch in solchen Prozessen oder in solchen Umfeldern, als ob jede Frau quasi automatisch weiß, was zu tun ist, wenn sie Mutter wird. Das ist ja auch immer so eine Fehlkonstruktion. Also, dass da gar kein Raum auch dafür ist, dass das auch wirklich eine Rolle ist, an die man sich gewöhnen muss. Ne? Also, ich habe es ja auch nur einmal jetzt aus nächster Nähe erlebt und oder auch wie ich mich gefühlt habe, was das für eine Umstellung war, auf einmal so ein kleines Männlein im Leben zu haben und dass das Leben halt dann auch wirklich sich darum nur dreht, ne? Und ja, das wurde vor Gericht schon sehr, sehr ausgeschlachtet, wie es denn sein kann, dass sie nicht quasi vom Start an in dieser Mutterrolle aufgeht. Und das finde ich auch immer so ein bisschen sehr, sehr tendenziös. Da merkt man auch schon, dass viele Rollenbilder doch sehr, sehr veraltet sind und die auch aber immer wieder so weiter transportiert werden, gerade was so diese Mutterdynamik angeht.
Ja, ja. Und wir sind in den 90er Jahren in Texas. Ich glaube, dass da,
dass
da ganz klar,
das darf man nicht vergessen,
dieses Bild der, ne, was ich eben schon mal gesagt habe, der All-American Mom.
Ja, ja.
Ne, genau. Das ist eine Rolle, die musst du erfüllen. Oder die solltest du erfüllen zu dieser Zeit.
Ja, auch relativ schwer reinhaut die Tatsache, dass die Routiers einen Kredit beantragt haben, um quasi ihr Haus noch retten zu können und die Schulden zu tilgen. Und der wurde abgelehnt am Tag, bevor der Mord oder die Morde begangen wurden. Und auf die Söhne liefen Lebensversicherungen. Also das ist natürlich jetzt auch da noch ein handfestes Motiv. Also zusätzlich zu den Depressionen und der Überforderung mit der Mutterrolle eben auch die Unterstellung von handfesten finanziellen Motiven jetzt.
Nochmal kurz einen Schritt zurück. Taucht in diesem Geburtstagsvideo auch der Vater auf?
Nee.
Okay. Ja, also bis du das gerade gesagt hattest mit der Lebensversicherung, habe ich halt gedacht, wenn du in so einer ausweglosen Situation bist, dann wäre mein logischer Entschluss nicht zu sagen, okay, dann müssen die Kinder weg, sondern dann kannst du sagen, okay, ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende, ich stecke in der kompletten Sackgasse, ich habe alle Optionen, die ich mir vorstellen kann, offensichtlich durchgedacht, es bleibt nichts übrig, dann nehme ich mir halt selber das Leben. So, wenn das wäre für mich irgendwie folgerichtig oder zumindest nachvollziehbar, dass ich sagen würde, okay, das kann ich mir als Handlung vorstellen, aber du kommst ja nicht, weil die Bank sagt, du kriegst den Kredit nicht, dann sagst du ja nicht, okay, ich bringe meine Kinder um. Es sei denn, ja, es laufen jetzt teure Lebensversicherungen. Nein, selbst dann denkt man das nicht. Ja, Himmel, Herrgott, ey.
Ja, also die waren nicht hoch. Das ist dann auch wieder so eine Sache, ne? Also in Amerika gibt es ja teilweise haarsträubend hohe. Und diese Lebensversicherung, die haben jetzt einfach nur so ein paar tausend Dollar gebracht, was wenig ist, aber es war jetzt erstmal genug, um jetzt erstmal so den ganz groben Druck vom Kessel zu nehmen. Deswegen schon vielleicht schon ein Motiv.
Boah.
Dieser finanzielle Druck, der wird dann auch vor Gericht deutlich, als Freundin von Dali aussagen, dass sie auch mit der Ehe gehadert hat und quasi Darren vorgeworfen hat, dass er seinen Job als Versorger der Familie nicht vernünftig erfüllt hat, weil er eben auch diesen Wohlstand aufgeben musste, das Boot musste verkauft werden, um das Ganze noch länger am Laufen zu halten, und halt dieser Wohlstand, der allen sehr wichtig war, ist halt so nach und nach geschwunden. Sie hat auch schon einen Abschiedsbrief geschrieben, hatte offensichtlich an Suizid gedacht, dann aber doch keinen Suizid begangen, und dann unterstellt man halt, okay, das eigene Leben war ihr dann doch zu wichtig und dann hat sie lieber das der Kinder genommen. Und ja, so ist dieser Prozess, der zieht sich gar nicht so lange. Sie wird dann tatsächlich schuldig gesprochen und auch zum Tode verurteilt. Als erste Frau seit Ewigkeiten. Und da könnte die Geschichte jetzt zu Ende sein, aber ist sie halt nicht. Sonst hätte ich das ja nicht angekündigt, dass es da nicht auch Kontroversen gibt. Aber dazu kommen wir jetzt noch. Wie siehst du diese Situation so bisher? Ist es für dich eindeutig oder ist es für dich eher so?
Naja, von dem, so wie du das alles erzählt hast und dargestellt hast, kann es ja nicht, also na, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so gewesen ist, wie sie es behauptet hat. Es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass sie die Tat begangen hat. Das Motiv kann ich mir irgendwie, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Also weil ich alles verkaufen würde, abgeben würde, was auch immer. Ich würde alles tun, um das Leben meiner Familie oder meiner Kinder irgendwie zu retten. So, und ich fange nicht an, meine Yacht oder mein Auto zu retten und lasse dafür die Kinder über Bord gehen. Ne, das entzieht sich wirklich meiner Vorstellungskraft, wie man so drauf sein kann. Ja. Deswegen, ja, kann ich gut nachvollziehen, dass sie dafür verurteilt wurde. Mich interessiert natürlich auch, wie der Mann davon gekommen ist. Finde ich wirklich interessant, würde ich gerne wissen, inwieweit da er mit beteiligt war oder ob er wirklich unwissend war von den Plänen seiner Frau. Todesstrafe ist auch ein Thema für Stockbrot.
Und ob sie es überhaupt war, denn wie gesagt, es gibt da durchaus Leute, die daran zweifeln, obwohl wir ja diese ganzen seltsamen Momente jetzt geschildert haben, die alle auf sie hindeuten, gibt es dennoch so ein paar Kleinigkeiten, die zumindest das Ganze so ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen lassen. Das Geburtstagsvideo hat vor Gericht sehr, sehr viel Schaden für sie angerichtet und hat das Bild relativ klar gezeichnet. Sie ist offensichtlich eine sehr, sehr gläubige Frau und sie hat dann ausgesagt später, sie hat quasi so eine Art Trauergottesdienst für ihre Kinder gehalten an diesem Geburtstag und sie hat gesagt, sie hat sehr, sehr viel geweint und sie hat sehr, sehr viel getrauert und sie hat dann das Gefühl gehabt, sie müsste sich für dieses Video zusammenreißen und müsste quasi einen schönen Abschluss finden nach all der Trauer. Und dieses ausgelassene Feiern zeigt also nur quasi einen kurzen Zeitabschnitt nach Stunden der Trauer. So, und das wird teilweise auch bestätigt von Leuten, die auch da waren, dass es eben vorher eine Zeit gab, wo eben sie sich ganz anders gegeben hat. Das ist aber nicht festgehalten, so, ne?
Ja, fünf Tage. Ne, du kannst so,
Ja.
Ist immer schwierig, das von außen zu beurteilen, aber ich kann mir das sehr, sehr schlecht vorstellen, dass man sagt, so, ich habe jetzt 4 Tage getrauert und jetzt am 5. Tag reiße ich mich mal zusammen und mache ein Geburtstagsvideo. Für wen denn überhaupt? Wie ist denn dieses Video überhaupt verbreitet worden?
Ich finde das auch ganz, ganz schwierig. Das ist, glaube ich, irgendwie so als Familienerinnerung gedacht gewesen. Ich stelle es mir auch sehr, sehr schwierig vor, auch wenn ich sage, okay, jetzt reiße ich mich bewusst zusammen, dann ist das für mein Verständnis so, dass man wahrscheinlich mir trotzdem anmerken würde, dass mich was belastet. Also ich könnte da nicht in so eine Ausgelassenheit kommen, als ob nichts wäre. Ne? Es gibt tatsächlich im Haus auf einem Tisch im Wohnzimmer einen blutigen Fingerabdruck, der niemandem zugeordnet werden konnte. Ich habe gesagt, der Täter hat offensichtlich keine Spuren hinterlassen, aber es gibt diesen einen Fingerabdruck, der allerdings so verwischt ist, dass man jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, dass der nicht vielleicht doch von irgendwem der Routiers ist.
Okay.
Und die Lebensversicherung für Darren, also für den Mann, wäre deutlich höher gewesen als für die Kinder. Da fragt man sich dann auch, wenn sie mit der Ehe eh unzufrieden war und sie hat mit seiner Rolle auch als Versorger und als Ehemann gehadert und es ging ihr wirklich nur darum, das Geld und Druck vom Kessel zu nehmen, warum hat sie dann nicht ihren Mann getötet, der deutlich mehr Kohle gebracht hätte? Also jetzt mal so ganz pragmatisch betrachtet, wenn sie schon so weit geht, ihre Kinder zu töten, warum nicht den Mann?
Ja, weil das letztendlich nicht das Problem löst, weil dann hat sie immer noch die 3 Kinder und ist plötzlich alleine.
Ja, guter Punkt. Aber durchaus, wie gesagt, auch ein Punkt, an dem man so ein bisschen zweifeln kann. Ne? Also ich sage diese Punkte, ich schicke voraus diese Punkte, die jetzt so als Zweifel gestreut werden, die sind für mich auch nicht belastbar genug. Ich glaube trotzdem an ihre Schuld. Ich glaube auch, dass das so gewesen ist, wie wir das uns zusammengereimt haben. Aber das sind halt Punkte, die in der amerikanischen Öffentlichkeit dann trotzdem immer wieder so diskutiert werden. Beispielsweise hat auch eine Evaluation ihrer Wunden beziehungsweise von der Krankenhausakte ergeben, dass ihre Wunden doch schwerwiegender waren, als das die Polizei im Bericht geschrieben hat. Also die hatten ja von eher oberflächlichen Wunden gesprochen. Der Schnitt am Hals hat allerdings eine Schlagader leicht verletzt. Also das ist durchaus schon so, dass das schwerer war, als man jetzt dem Polizeibericht entnehmen könnte. Aber das schließt ja auch die Selbstverletzung nicht aus. Ne? Also wenn ich mir jetzt selber den Hals schneiden würde, wüsste ich auch nicht, wo ich aufpassen muss. Und also
nee, auf gar keinen Fall. Und hatte sie da das geriffelte Messer benutzt.
Ja, genau.
Ja, weil ich frage deshalb, weil wir bei uns in der Besteckschublade haben wir auch so ein geriffeltes Fleischereimesser. Und wenn ich mir vorstelle, damit an meinem Hals rumsäbeln zu müssen, mit dem Ziel, es muss ja einigermaßen eine glaubwürdige Verletzung dabei rumkommen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ein Ritt auf Messerschneide tatsächlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Weil das Ding ist einfach scheiße scharf.
Ja, ja und so Riffelmesser, die richten ja eh nochmal ganz andere Wunden an. Also so ein richtig gutes, scharfes Küchenmesser, das macht einen glatten Schnitt, aber so Riffelmesser, die reißen
ja. Ja, ne?
Ich habe mir vor einigen Jahren mit so einem Riffelmesser, weil ich gierig war, beim Salamischneiden in die Hand geschnitten.
Da sieht man einfach, dass du ein Amateur bist, weil als Profi hättest du die Salami einfach so gefressen. Jetzt keine Stücke abgeschnitten.
Ja. Nee. Na gut. Das war so eine fette ungarische Salami, so die hätte ich am Stück nicht essen können.
Ach, mein kleiner Obelix, das hättest du schon geschafft.
Ja, aber der größte Punkt für die Öffentlichkeit oder für die Zweifler, der kommt jetzt. Und zwar sagt die Autopsie, dass der jüngste Sohn nach dem Angriff auf ihn circa 9 Minuten gelebt hat. Behalte das bitte im Hinterkopf. 6 Minuten hat das Telefonat gedauert. Da war sie ja die ganze Zeit im Haus, also auch wenn sie rumgelaufen ist. Nach 6 Minuten waren die Einsatzkräfte vor Ort. Dann konnte sie ja, war sie auch im Haus vor Ort, ja. Und dann hat man mehrere Minuten versucht, die Kinder wiederzubeleben. Das hat nicht geklappt. Wann hätte sie, wenn diese 9 Minuten stimmen, die Socken zum Mülleimer bringen sollen? Oder auch Darren, den hat man ja auch konstant im Hintergrund reden hören. Das hätte also keiner von beiden machen können. Aber jetzt wissen wir natürlich auch, dass es unheimlich schwer ist, Todeszeitpunkte genau zu bestimmen. Und auch in den 90ern wird das nicht leichter gewesen sein als heute. Also diese 9 Minuten, die halte ich für sehr, sehr angreifbar. Da glaube ich, dass das eher nicht so richtig stimmt.
Ja, das glaube ich auch. Aber wäre es nicht möglich gewesen, die Socken zu entsorgen, bevor sie den Hörer in der Hand nimmt?
Ja, aber dann hätte ja, dann würden ja diese 9 Minuten, dass er, bevor das Kind gestorben ist, nicht passen, weißt du? Dann hätte sie hätte ja ein paar Minuten gebraucht, um die Socken zu entsorgen. Und dann hätte das Kind ja deutlich früher versterben müssen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass der einfach länger gelebt hat als 9 Minuten.
Also, ja, okay.
Und wie gesagt, für viele ist, glaube ich, wirklich das Ding mit den Lebensversicherungen, die Diskrepanz. Die haben, wie gesagt, ich glaube, $10.000 bekommen für beide Kinder. Und Darren wäre aber mit $800.000 versichert gewesen. Also das hätte schon deutlich mehr finanziellen Spielraum geboten.
Ne? Die hatten aber Schulden und weiß man, wie hoch die waren?
Ja, die hatten Schulden. Beide Kreditkarten waren mit irgendwie $12.000 überzogen. Und man konnte halt die Raten fürs Haus nicht bezahlen. Also 24.000 Kreditkartenschulden plus halt die Raten des Hauses. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel von dem Haus zu dem Zeitpunkt schon abgezahlt war, aber das wird schon ein ordentlicher Berg gewesen sein, der da noch offen war.
Ja, also ich sehe es genauso. Die Zweifel sind für mich ein bisschen dünn.
Ja, das sehe ich auch so, tatsächlich. Es gibt zwar Hinweise darauf, dass in der Tatnacht und auch in den Nächten rund um die Tatnacht ein Mann mit diesen optischen Merkmalen, die sie geschildert hat, dass der sich in der Gegend rumgetrieben hat, so, und vielleicht auch Häuser ausspioniert hat, aber auch da, wenn in der Nachbarschaft so ein Verbrechen passiert ist und diese Beschreibung geht rum, dann sieht man solche Menschen vielleicht auch einfach mal eher, weißt du?
Ja, also, oder vielleicht kam mir das auch einfach gelegen, so im Sinne von, vielleicht wurde da so ein bisschen Neighborhood-Tratsch betrieben, so im Sinne von, pass auf, ne, mein Mann hat nachts den und den gesehen und dann hatte sie plötzlich eine Idee, okay, so muss ich den Täter beschreiben.
Ja, was ich meine ist ganz einfach, als dieser Mord in der Nähe unserer ersten WG stattgefunden hat, über den wir schon mehrfach gesprochen haben, da gab es auch so eine Täterbeschreibung, also die Tat hat ja keiner gesehen, aber es wurde dann berichtet, dass in Tatortnähe so ein etwas schmuddeliger Mann mit langen Haaren halt irgendwie Frauen belästigt hat und das dann wahrscheinlich oder möglicherweise der Täter sein könnte. Und dann haben auch später irgendwie alle Leute irgendwie schmuddelige Männer mit langen Haaren gesehen, weil man dann einfach so geprimed darauf ist, ne?
Ja, klar.
Und wenn du dann da gesagt bekommst, und das ist ja in diesem Fall, ist es ja so eine Beschreibung, das kann ja auch jeder sein, 1,80, weiß, zottelige Haare und eine Baseballkappe, das würde unter Umständen auch auf mich zutreffen, je nachdem, wie ich gerade rumlaufe. Ne?
Also. Aber doch nicht in good old Texas.
Ja, also in doch, Texas nicht. Ja.
In Texas nicht. In Siegen schon, aber nicht in Texas. Ja.
Nee, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube schon auch, dass hier die richtige Person bestraft wurde. Ich weiß nicht, warum Darren gar nicht ins Visier der Polizisten gekommen ist, also warum der von vornherein irgendwie außen vor war, trotz seines komischen Verhaltens. Vielleicht, weil man während des Anrufes gemerkt hat, dass er wirklich irgendwie runtergekommen ist und nach ihr gerufen hat und offensichtlich irgendwie verwirrt sich erstmal orientieren musste. Das scheint glaubwürdig genug gewesen zu sein.
Vielleicht ist es mir durchgegangen und du hast es erwähnt. Hatte er denn irgendwo Blut an seiner Kleidung oder irgendwie sowas? Also konnte man da irgendwie was finden oder gar nichts?
Nee, hatte er nicht.
Tja. Ja, man bleibt für mich eigentlich die Frage nur offen, ob die Frau das im Grunde genommen selber alleine für sich durchgezogen hat, ob ihr Mann davon wusste, ob sie es zusammen geplant haben. Ja, das ist so die Frage, die für mich noch offen ist. Weil ich meine, wie willst du denn, wenn er jetzt wüsste, oder wenn er sich sicher ist, ich wusste davon nichts und das Ganze ist komplett auf dem Mist seiner Frau gewachsen. Ja, da ist die, also ist so naheliegend, aber da ist die Ehe ja vorbei, ne?
Er beteuert ihre Unschuld, also er glaubt ihr und er hält auch in Haft zu ihr, das ist schon auch bemerkenswert. Aber vielleicht will man sowas auch nicht wahrhaben, dass eine Person, die man liebt oder die man geliebt hat, mit der man Kinder hatte, die man auch wahrscheinlich als gute Mutter erlebt hat, ne? Also die wird ja auch gute Momente gehabt haben, dass die zu sowas fähig ist. Wie gesagt, für mich reichen die Sachen, die Zweifel säen sollen, nicht aus, um Zweifel zu säen, aber da ist wieder der berühmte Aufruf an die Insta-Community, haut bitte eure Theorien raus, ihr kanntet den Fall vielleicht schon oder habt ihn jetzt kennengelernt, was denkt ihr, wie sind vielleicht auch diese einzelnen Punkte zu erklären, über die wir immer wieder gestolpert sind und wo ich gerade bei Insta-Community bin, möchte ich mich bedanken. Ich habe ja in der letzten Folge so ein bisschen rumgepienst, dass wir endlich mal die 7000 voll machen wollen, dass sich das so lange zieht. Und seitdem sind echt ein paar dazugekommen. Ihr seid absolute Ehrenleute. Und jetzt macht mal fleißig weiter. Helft uns bitte, da wirklich ein bisschen zu wachsen, weil das ist für mich wirklich so ein absoluter fieser Nadelstich jedes Mal, wenn ich sehe, dass wir so seit einem Jahr uns einfach gefühlt kaum noch vergrößern, so im Schneckentempo. Das macht mich wirklich traurig.
Also eigentlich sitzt du dann in der Ehrenstraße im Kekscafé und betest inständig, dass niemand herausfindet, dass dein Podcast nur läppische 6.000, 7.000 Follower hat, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich denke, mit 7.000 Follower, da kann ich niemanden anschreiben und daten gehen. Also
ja, das würde ich auch eher ein bisschen für mich behalten. Also das ist schon ein bisschen peinlich, ne?
Ich bin da auch eher kleinbrotbackig unterwegs. Ja. Das Ding ist ja so, ich meine, Insta ist halt im Prinzip die Kirsche auf der Sahne. So wichtig ist, wie oft man gehört wird, ne, und wie viele Leute einen hören, und das ist cool. Aber trotzdem ist es ja irgendwie so ein, man freut sich ja trotzdem, wenn die Community wächst, und dann sieht man so andere Podcasts. Und die haben dann irgendwie so 30.000 Follower. Man fragt sich, sind die fünfmal so gut wie man selber? Ist das, woher diese Relation? Warum kann man nicht auch so ein bisschen wachsen? Ne? Und,
ja, die laden
ich
einfach.
Weiß, das ist,
die laden nicht solche Lappen wie mich ein.
Naja, ich weiß, es ist auch einfach lächerlich, diesen Vergleich zu ziehen, aber irgendwie will man ja schon auch so ein bisschen.
Ja.
Keine Ahnung. Es ist einfach auch Wertschätzung, ne? Und ich meine, wie gesagt, letzten Endes sollte es egal sein. Wichtig sind die Hörerzahlen, und das übertrifft alles, was wir jemals gewollt haben. Ich weiß auch nicht, warum ich so eine Insta-Heulsuse bin und einfach will, dass wir da wachsen, aber.
Ja, ich kann das also von außen betrachtet schon nachvollziehen. Ne? Also ich, klar, ich habe leicht reden, ne, von außen, aber ich glaube, dass ich zwei Herzen in meiner Brust hätte, nämlich dass die eine Seite nämlich eben genau sagt. Ne, geil, was wir erreicht haben, und ne, das läuft ja auch wirklich alles gut. Es macht für mich immer unheimlich Spaß, die Folgen zu hören, die Live-Auftritte zu sehen. Und ich würde es euch vom Herzen gönnen, wenn es plötzlich irgendwann Bam macht. Und ne, ich habe ja vor, boah, ist bestimmt schon 2-3 Jahre her oder so, wo ich gesagt habe, irgendwie so, boah, ich glaube, dass ab einem gewissen Punkt so ein Peak überschritten ist und dann ist Wachstum exponentiell und sowas. Aber ja. Lag ich nicht ganz richtig mit.
Ja, das glaube ich auch, dass das passieren kann, aber dafür sind wir, weiß ich nicht, keine Ahnung, dafür fehlt dann irgendwas. Ne? Also ich glaube, dass das sein kann, aber ich glaube, dafür braucht man dann schon noch irgendwie nochmal so eine Art von Push, die wir einfach so nicht haben. Vielleicht sind wir nicht cool genug oder vielleicht fehlt uns einfach das Marketing-Gen. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, wir sind auf der einen Seite sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, aber auf der anderen Seite ist man natürlich schon auch kritisch und denkt sich, ey, bis hierhin ging es ganz gut. Warum stagniert es seit dem Jahr so ein bisschen, auch wenn man im Prinzip mehr erreicht hat, als man sich jemals vorgenommen hat. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Aber und man muss dann manchmal auch sich selber so zurückholen und sagen, ey, damit hast du nie gerechnet. Jetzt hör auf, selbstkritisch zu sein. Ne? Aber es ist natürlich auch, manchmal guckt man dann auch neidisch nach rechts oder links zu Leuten, die einfach vom Start an ganz andere Möglichkeiten haben, die halt direkt so eine geile Vermarktungsmaschine hinter sich haben. Ne? Ja, da ist man nicht frei von, aber trotzdem so 90% der Zeit, ja, weiß ich nicht, bin ich einfach sehr, sehr selig und mit mir im Reinen und denke mir, ey, wir haben was Geiles aufgebaut. Ich bin da, wo wir sind, vollkommen glücklich. Aber Insta macht mich trotzdem fertig.
Also Leute, ihr habt's verstanden, ja, macht Werbung, Werbung, Werbung.
Ja, wir sagen es ja immer wieder, so, ihr seid unsere PR-Abteilung und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn irgendwas von uns geteilt wird, weil ich glaube, Leute tun sich auch schwerer damit, so Posts oder Fälle von eher so kleinen Anbietern zu teilen. Ich glaube, Menschen sind so tribalistisch angehaucht, so im tiefsten Inneren, weißt du, man zeigt immer gerne, wenn man zu irgendwas Großem dazugehört. Also wenn jetzt ein Post von, weiß ich nicht, Mord auf Ex ist, der mich anspricht, dann habe ich kein Problem, den zu teilen, weil ich weiß, 200.000 Leute oder so folgen denen, da bin ich Teil von was Großem Guten. Ne? Aber ich glaube, bei so kleineren, da ist man immer eher nicht so direkt irgendwie drauf und dran, Dinge zu teilen und den Button zu drücken. Und deswegen an alle, die das tun, ihr seid für uns wirklich unschätzbar wertvoll auch. Ne? Dankeschön.
Genau, ich glaube, eure Community, das sind die wahren Konnoisseure des True Crime Games. Ja.
Wahrscheinlich, ja. Absolute Genießer.
Ja, und für Fachfrauen, Fachmänner, großartig.
Ja, und deswegen auch nochmal vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, uns in den Streaming-Apps ihrer Wahl auch zu bewerten. Das hilft nämlich auch. Und gerade auch bei Spotify, jede 5-Sterne-Bewertung, die macht mich einfach in tiefster Seele glücklich.
Das glaube ich. Das ist auch eine schöne Anerkennung. Ja, okay. Ja, interessanter Fall, den du hier zu später Stund aufgetischt hast. Definitiv nichts für Kinder.
Nee, definitiv nichts für Kinder. Da hatte unsere kleine Einleiterin schon recht auf jeden Fall. Ja.
Ja. Ja, bald geht's nach Leipzig, ne? Leipzig lauscht. Ist jetzt im Mai noch, ne?
Ende Mai. Ende Mai, ja. Ja.
Ja.
Und Bühne wird geteilt mit der großartigen Franziska Singer, die ja auch ein großartiger Gast schon hier war und beziehungsweise wir auch bei ihr sein durften. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ne? Das ist auch so eine Sache, wo ich mich dann so ein bisschen zwicken musste, wo man dann auch mal zurücktreten muss und sich einfach sagen muss, ey, guck mal, wohin das geführt hat. Ne? Das ist eine Person, die habe ich bevor wir den Podcast hatten, habe ich die mal zum Einschlafen gehört. Ne? Also,
ja. Ja, deswegen, also ab und zu mal auf die Schulter klopfen, das ist schon ziemlich gut hier. Ja.
Was ich ja auch geil finde, ist, dass wir einfach die Möglichkeit haben, auch so das Lumpenpack in unserem direkten Umfeld so einzubinden, so dich oder Lorna oder Serhat oder so. Das macht doch einfach Spaß. Also.
Ich musste so hart lachen bei der letzten Folge, als dieser Name auftauchte und ihr euch irgendwie einig wart, dass Lorna so heißen müsste oder würde oder so. Das war so das Letzte, was ich im Bewusstsein noch gehört habe, bevor ich eigentlich eingeschlafen bin. Also ich war kurz davor einzuschlafen und dann kam diese Stelle und ich musste so lachen. Ja, und dann, naja, durfte ich euch noch ein bisschen länger hören, weil es Einschlafen noch ein bisschen gedauert hat.
Ja, sie hat dann auch direkt geschrieben und den Namen auch für sich beansprucht. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Ja, mein Lieber, schön war's.
Ja, es war geil, dass du zu Gast warst. Ich habe jetzt auch aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit auf weitere Kategorien verzichtet. Und ich finde es auch immer schwer, nach mancher Art von Fall dann irgendwie in so Themen überzugehen, wie lass mal über Likes oder Dislikes sprechen und so. Tote Kinder gehören für mich dazu, das ist immer ein bisschen schwierig.
Ja, das ist so. Das ist so. Also ich merke tatsächlich jetzt, wo der Fall ein paar Minuten zurückliegt, dass das Schicksal der Kinder natürlich absolut schrecklich ist. Ich aber gleichermaßen merke, dass meine Wut auf die vermeintliche Täterin deutlich überwiegt. Also, ne, es ist, wir hatten ja im Vorfeld kurz gesprochen, du hattest angedeutet, dass es um Kinder geht. Ne, ich gesagt habe, boah, Kinder finde ich immer, kann ich je nach Situation nur sehr schlecht ertragen. Was nicht heißen soll, dass die Kinder in diesem Fall ein besonders schönes Schicksal hatten, das auf gar keinen Fall. Aber die Mutter mit ihren, oder auch der Vater mit seinen Äußerungen und die Mutter mit ihren, mit ihrem Verhalten, das führt dazu, dass so die Wut auf die Täterin bei mir deutlich überwiegt, also ja, als das Schicksal der Kinder, so hart das klingt.
Ja, das stimmt. Also, das sind so Sachen, die machen einen auch wütend. Ich habe diese Woche ein Telefonat geführt mit einer Zuhörerin, die ja möglicherweise Interesse hat, ihre Geschichte bei uns zu erzählen. Und bezüglich des Missbrauchs, den sie in jungen Jahren erlebt hat, Gott sei Dank keinen sexuellen Missbrauch, aber halt stark emotionalen und auch ja, gewalttätigen Missbrauch durch die Eltern, also speziell auch Wahnsinnsgeschichten durch die Mutter, wo ich wirklich auch ein paar Mal schlucken musste und innehalten musste und dachte so, was gibt es für unglaublich verkommene Menschen? Aber ich fand gerade das dann auch so interessant und habe deswegen auch Bock, da eine Folge draus zu machen, weil das einfach so eine alltägliche Geschichte ist, die, glaube ich, in ihrer Alltäglichkeit so häufig geschieht, dass man auch da mal so ein Bewusstsein für schaffen muss, ne? Dass True Crime nicht immer Mord und Totschlag ist, sondern manchmal auch einfach das, was im Kinderzimmer nebenan passiert und dass das eben auch dann den Weg ebnet für ja, Probleme im ganzen Leben, die man darauf aufbauend hat. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, sie findet Kraft und Mut, um das bei uns zu erzählen und dann sprechen wir drüber.
Ja, also absoluter Respekt, wenn man dafür, wenn man das so schafft und das dann auch so kann, ne? Je nachdem, also ja, also ziehe ich meinen Hut vor.
Ja, definitiv. Es ist ja allein schon auch ein großer Schritt, glaube ich, irgendwann zu merken, okay, ich lege vielleicht Verhaltensweisen an den Tag, die ungesund sind und dann die Verknüpfung zu ziehen, ich verhalte mich so, weil mir das und das passiert ist. Dann ist ja schon mal unheimlich viel gewonnen, wenn du das für dich selber reflektierst, ne? Viele Menschen gehen einfach unreflektiert durchs Leben und verhalten sich wie die offene Hose und rechtfertigen das damit so Sachen wie, du weißt ja, wie ich bin, wenn dir das nicht passt, dann geh halt so nach dem Motto, ne? Und jeder Versuch, sich selber zu hinterfragen und sich selber zu verstehen und zu ändern, ist halt schon mal sehr, sehr ehrenwert.
Ja, absolut. Ja.
Ja.
Ja, mir ist gerade noch eine Anekdote eingefallen, aber die erzähle ich nicht in diesem Rahmen, die erzähle ich dir gleich. Passt aber gerade so hervorragend.
Das ist fast wie
Aber die kann ich hier nicht erzählen, wirklich nicht.
die Busgeschichte aus der letzten Folge, die ich nicht erzählen durfte, weil Daniel meinte, das ist vielleicht einfach zu nicht
Ja,
jugendfrei genug und ich
erzähl mir die bitte gleich.
quasi gez ich erzähle dir die gleich. Das ist ungefähr das Lustigste, was mir jemals in öffentlichen Verkehrsmitteln passiert ist. Also, ja gut, damit schließen wir jetzt an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich erzähle es dir gleich.
Super, gute Nacht.
Gute Nacht, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.